Jo, hallo zusammen zu unserem Poketalk. Und was soll ich sagen? Mit einem der besten und größten und schönsten und vor allen Dingen raffiniertesten und leidenschaftlichsten Sammler im gesamten Pokémon-Business. Ihr wisst, von wem ich rede, habe ich heute die Ehre, nämlich mit dem Henners. Moin, na, wie geht's?
Wow, also so wurde ich auch noch nie vorgestellt. Schön, dass ich da sein darf.
Verdient ist verdient, dachte ich mir jetzt einfach mal. Ja gut, also, du gehörst ja quasi zum Inventar. Also wenn du jetzt, sag ich mal, die Planung wieder ein bisschen besser hinkriegst, dann haben wir hier eine gewisse Regelmäßigkeit.
Ja, regelmäßig ist ja immer so ein großer Begriff, aber wir tun ja unser Bestes. Also du bist ja hier, also ich war ja früher mal Renate, ich glaube, du bist jetzt Renate.
Ich bin jetzt Trödel-Renate, die hier den Laden zusammenhält, dass jede Folge eine Woche rauskommt.
Ja. Aber richtig geil, macht wieder richtig Bock. Ich höre auch jede Folge auch wieder im Auto. Also ich bin tatsächlich riesen Spotify und Apple-Fan, dass man das auch unterwegs hören kann. Ist richtig gut. Ich höre mir auch immer die Folgen an, bei denen ich natürlich nicht dabei bin. Weil die eigene Stimme hören ist immer noch komisch. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber irgendwie, ja.
Ja, wie zu erwarten war, ich habe das nicht mehr.
Ja, ja. Aber dir ist ja auch, du hast ja da relativ wenig Berührungspunkte.
Es ist, Ängste, also es war am Anfang ganz, ganz schlimm. Also wir haben ja den anderen Podcast vor 5 Jahren im Dezember gestartet. Und davor hatte ich ja noch so ein bisschen Spaß-Podcast, bevor wir das hatten. Und deswegen nach all den Jahren geht's tatsächlich. Aber ich höre eine andere Stimme. Ja. Also das ist klar, ne? Also ich merke zwar, dass ich das bin, aber mir ist es nicht mehr unangenehm. Es ist dann so, in meinem Kopf ist so, okay, das ist die Podcast-Stimme oder das ist die Videostimme. Aber es ist nicht mehr, ich vergleiche das gar nicht mehr. Es ist so quasi, sind zwei Welten.
Und es ist aber trotzdem auch schön, diese Entwicklung zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, so die ersten YouTube-Videos, die ich aufgenommen habe, das war super schwer für mich, da 10 Minuten am Stück irgendwie zu sprechen. Und heute können wir eine ganze Stunde Podcast machen und es geht runter wie Öl. Also das ist schon echt cool, einfach auszuprobieren und zu machen. Also kann ich jedem immer nur ans Herz legen.
Ich verspreche mich ja auch so mega oft, ne? Also das ist ja, ich sag mal, das merkt man, wenn ich selber dann schneide nachher noch, gebe mir ein bisschen mehr Mühe ja mittlerweile mit meinen Videos und schneide nochmal was, da merke ich natürlich dann schon, dass man auch so Sprichwörter und Dinge falsch sagt oder Sätze abhackt oder genau das Gegenteil gesagt hat von dem, was man will. Und nur, wenn ich andere Creator mir angucke, nur dann merke ich es. Also das, wenn ich darauf achte und sage, hey, versprechen die sich auch, dann merkst du, sie versprechen. Wenn du das aber nicht darauf achtest, ist es für dich, du weißt ja, was du meinst, die Energie ist da, die Sache ist da. Und deswegen, bitte, bitte cuttet das nicht zurecht. Also die Amerikaner machen das teilweise, teilweise nicht so. Und die nicht cutten, finde ich immer angenehmer.
Es macht dann ja auch super authentisch. Und also, ich finde, das macht es auch aus. Das macht es auch wirklich sympathisch.
Das ist das YouTube im Gegensatz zum Fernsehen, ne?
Ja.
Finde ich auch. Also das ist wirklich, momentan macht es halt auch einfach Spaß, weil das Feedback so groß ist. Und man merkt, ich habe ja vor einem Jahr ein paar Videos gemacht und vor 2 Jahren ein paar Videos gemacht. Wenn wir über die Nachfrage wieder reden, ne? Die Nachfrage in Pokémon-Produkte ist halt momentan extrem groß, weil auch die Channels überall, die Zugriffszahlen, die Aufrufzahlen sind halt extrem hoch. So, also du wirst momentan geguckt. Also die Leute dürstet es auch nach Informationen. Und freut mich so, dass du sagst, dass der Spotify und Apple, dass du es da hörst, weil das mach ich ja auch noch mal einmal fertig. Aber das ist halt, finde ich, auch einfach nur Service, ne? Weil es läuft ja nicht über den YouTube-Channel. Und ich habe mir jetzt gedacht, was mache ich denn mit den Kanalmitgliedern? Und habe ich gesagt, ja, Moment, die können dann die Folge immer vorher hören. Das fand ich eigentlich irgendwie nett. Dann hast du halt kein mehr und kein weniger, aber du hast jetzt nicht nur Emojis und kannst irgendwie als Kanalmitglied sichtbar, sondern dann hast du wenigstens ein Benefit, dass du die Folge vorher hören kannst. Das fand ich ganz nett, aber es ist halt nicht schlechter für die anderen. Dachte ich so. Das war eigentlich eine gute Idee. Ich weiß nicht, was du davon denkst, aber das kommt dann ganz normal um 7 Uhr immer am Dienstag auf Apple, Spotify etc. Also es wird keine Folge vorenthalten. Du kannst nur dann schon am Samstag die aktuelle hören. Wenn du sagst, boah, ich habe jetzt Bock, das am Wochenende zu hören, dann musst du halt Kanalmitglied werden. Das kostet 2 €. Ich habe die niedrigste Stufe genommen, dachte ich mir. Dann nett.
Ja, aber so eine coole Sache hat man trotzdem, oder? Schon mal ein bisschen früher zur Verfügung. Also genauso, wie es sein soll.
Ja, vor allen Dingen, also ich habe ja auch gemerkt, diese YouTube-Kiste, da brauchst du auch ganz schön Aufrufe, um irgendwas zu machen. Da habe ich eher gedacht, beim nächsten Mal, wenn wir so witten oder irgendwie so machen, gebe ich dann für alle Leute mal eher eine Pizza aus oder solche Sachen, bei den anderen Sphären kommst du da eh nicht. Und meinen Kanal will ich auch selber eigentlich weiter gestalten und Geld reinstecken und so weiter, möchte ich jetzt nicht refinanzieren. Aber wenn man da vielleicht mal was Gemeinschaftliches hat und sagt dann, oh, wer liegt jetzt die 100 Euro auf dem Tisch? Dann würde ich das nämlich davon dann nehmen und sagen, hey, komm, dann machen wir das mit dem YouTube. Und das Coole ist, es bleibt ja in der Firma, dann ist das auch eine Firmenausgabe, weil dann Event und so, dann haben wir diese ganze Thematik ja nicht. Das heißt, wir haben jetzt nicht dieses Typische, was YouTuber sonst haben, die müssen sich das erst ausbezahlen, um davon zu leben und so weiter. Deswegen bleibt das Geld dann im Kreis. Und das finde ich eigentlich ganz cool, glaube ich. Hoffe ich, denke ich.
Ja, ich glaube, dann kommt ja die Community auch wieder zugute. Und so soll es, glaube ich, am Ende auch sein. Weil wie du sagst, ne, das sind keine Riesensummen, von denen wir da reden.
Nein, also ich kann es ja, ich habe ja jetzt vorgenommen, also so als eigene Challenge für mich, diese 3 Videos die Woche durchzuhalten. So, deswegen musste ich natürlich auch strategisch ein bisschen vorproduzieren. Ich bin nächste Woche zum Beispiel in Köln, treffe mich auch mit jemandem für eine Kappador-Karte. Aber es ist halt so, dass ich auch gesagt habe, wenn du 3 immer machen willst, dann kannst du halt auch mal sehen, wie sind dann die Einnahmen dazu, wie sind die Statistiken dazu, wie läuft das denn alles? Und schaffst du es eigentlich in deinen Lebensalltag, das reinzukriegen? Das ist nicht so ohne.
Ja, aber das Schöne ist, wenn der Kanal mal monetarisiert ist, man verdient ja auch so immer wieder ein bisschen mit. Und darfst ja mal raten. Ich habe ja jetzt schon länger keine Videos auf meinem Kanal mehr gemacht oder veröffentlicht. Eins ist schon im Kasten, das erste zur Sammlung. Geil. Das ist schon abgedreht. Bin aber wie du, ich brauche ein bisschen strategischen Vorlauf, damit dann auch eine gewisse Regelmäßigkeit da sein kann. Damit ich auch sicherstellen kann, ich werde wahrscheinlich auf ein Video pro Woche gehen. Immer sonntags und cool. Deswegen brauche ich ein bisschen Vorlauf. Aber wenn ich kein Video produziere, was denkst du, was mein Kanal so abwirft? Kann man hier mal offen droppen.
Also das ist dann, die gucken dann die alten Sachen an. Du hast
gucken
also
dann die alten Sachen, genau. Ja, genau.
8,62 Euro.
Na, das ist viel zu hoch. Wenn bei ganzen 2,70 Euro so im Schnitt über die letzten Monate, die da immer wieder reintrudeln.
Also die quasi aus den alten, ne? Den alten Sachen kommen.
Und das beste Video ist tatsächlich die teuersten Karten. Das habe ich einfach mal auf die Schnelle gemacht. Das wird immer noch sehr, sehr regelmäßig geklickt. Also echt,
die Summen stimmen bei weitem
nicht mehr. Oh, weiß ich gar nicht, aber das müsste auf jeden Fall über 10k auf jeden Fall schon haben.
Ja. Cool. Ja, also vor allen Dingen, ich merke, seitdem ich das hier wieder losgetreten habe mit dieser Vehemenz, auf einmal hat der Rafa angefangen, wieder Videos zu machen. Ist jetzt auch aufgefallen. Du fängst jetzt wieder an. Den Hebes habe ich auch, der hatte ja vorher schon eins, den habe ich jetzt wieder infiziert. Der ist ja in der Folge, letzten Folge gewesen. Die hast du jetzt noch nicht gehört, weil, ne, du weißt, Probleme und so. Beziehungsweise wir nehmen ja immer vorher auf, damit wir in die Probleme nicht reinlaufen, dass wir es nicht haben. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dafür sind wir dann natürlich nicht ganz so aktuell. Aber ich denke mal, dieser Poketalk ist auch jetzt nicht gerade News oder Aktualität gerade.
Der ist ja zeitlos. Den kann man ja immer hören.
Finde ich gut. Ist zeitlos. Ja, nee, und sonst Grüße gehen raus an den Meister Ball, der hat sich sehr gefreut, dass er dann hier war. Die Folge ist dann ja, sag ich mal, auch mit ein bisschen Verzug online gegangen. Und da merke ich aber auch immer so, dass diese Investment-Szene doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Also ich finde das total krass, wie viele verschiedene Meinungen da sind, wo wir beide immer so sagen, wir haben also oft zu oft dieselbe Meinung. Dadurch polarisiert das so wenig. In der Pokémon-Szene ist mir jetzt mal aufgefallen, wir müssen, glaube ich, mal mehr Investoren mit Rafa zusammen einladen, weil da gibt es ganz andere Meinungen. Finde ich total spannend.
Mhm. Inwiefern?
Ja, so zum Beispiel, warum man jetzt in Deutsch investieren sollte.
Oh ja. Das sind wir alle ja gar nicht, ne?
Deswegen, das sagen wir hier ja auch, das weiß ich vom Pucke-Investment am Ende des Tages. Ja. Ich kann nur sagen, dass es funktioniert, aber das fand ich ganz spannend. Und ich kann ja nur so immer vertreten nach dem Motto, ja, ich habe halt viele japanische Displays und da machst du halt auch immer die 100%. Du musst dir halt nur günstig einkaufen am Ende des Tages. Obwohl ich heute Timegazer in der Instagram-Story für 65 Euro gesehen habe, habe ich schon gedacht, das könnte man ja eigentlich mitnehmen. Also, schöner Preis.
Ja, viel günstiger wird es nicht, ja, genau.
Wow, 65 Euro ist ja schon ein bisschen alt auch jetzt, ne? Ja. Also insofern kann man machen. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich fand es nur spannend. Also Grüße gehen an den Meisterball. Der Semander hat auch jetzt nochmal kommentiert. Er ist also schon in unserer Bubble. Er kommentiert schon. Es kann nicht mehr weit sein, dass wir den auch jetzt hier demnächst mal irgendwie kriegen. Ich habe ihn natürlich gleich dann gecatcht und habe gesagt, ja, wann kommst du denn jetzt? Weil er hat ein gutes Argument gebracht, kann ich nochmal bringen. Ich hatte gesagt, dass goldene Zeiten für Sammler sind. Nach dem Motto, ist ja super, du kriegst jede Karte verfügbar, gute Preise und so weiter. Und darauf hatte ich dann aber gesagt, das ist alles doof für die Spieler und hat er völlig zu Recht hingewiesen, dass es ja nur für Spieler, die aufreißen wollen, doof ist. Weil für Spieler logischerweise gilt dieselbe Logik wie bei den Sammlern, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber logisch, die können die Karten ja auch momentan günstig und im Überfluss eine Verfügbarkeit kaufen für ihre Decks, wie sie sie gerne hätten. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das war wieder ein schöner Gedanke. Und da merkt man immer, wie viele Facetten dieses, sag ich mal, Pokémon.
Ja, aber da ja auch nochmal dazu, da gibt es ja auch immer Spieler und Spieler. Also gibt es ja Spieler, die spielen mit den Ballkarten. Und dann gibt es aber auch wieder die Spieler, die brauchen alles in der Gold-Version, in der Special Art Rare Version, ne? Also für die wird es trotzdem auch teurer. Aber für den klassischen Basic-Spieler, den es wirklich ums Spiel geht und nicht um sein Deck zu repräsentieren, klar, komplett dabei.
Ja, deswegen, also du kriegst natürlich viele Karten jetzt auch einfach, sag ich mal, günstig und teuer ist ja sowieso so schwierig. Heute auch nochmal einen schönen Kommentar gelesen unter einem meiner Videos, weil ich bin ja immer, der sagt, die Verfügbarkeit ist doch da, ne? Und er sagt, er war im Lidl. Und, jetzt lass mich lügen, also irgendeine Drogerie oder Rossmann oder irgendwas. Also er war auf jeden Fall im Lidl und noch was und sagt, ja, die Einzelbooster Destiny Revivals kriege ich dort. Auf Deutsch logischerweise. Ja. Und die stehen da auch an der Kasse. Da muss ich jetzt ein bisschen sagen, ich habe mal jetzt in Hamburg auch ein bisschen Ausschau gehalten. Da stehen sie nicht an der Kasse. Jedenfalls da, wo ich jetzt so mitten in der Stadt war, da hast du, glaube ich, keine Chance. Und in dem Comicladen, wo wir öfter sind, da ist es dann der Preisaufschlag direkt drauf oder in so einem Hermes-Kiosk oder so. Die sind zwar verfügbar, aber die machen das direkt mit dem doppelten Preisaufschlag und Battle Partners verkaufen die da halt, sag ich mal, dann zum Normalpreis momentan. Was ich okay finde.
Ja.
Aber so viel zur Verfügbarkeit. Also scheint es an der einen oder anderen Stelle doch noch zu geben, aber einzelne Booster halt. Also immer in dieser 18er-Packung, ne? Die haben sie da immer stehen an der Kasse.
Ja, gerade wenn man Deutsch sammelt, ne, einzelne Booster oder Amazon hat ja auch trotzdem immer wieder mal was, ne, kann man jetzt auch halten, was man will oder nicht und vieles auf Einladung, aber trotz alledem.
Ja, Einladung ist auch fair.
Was. Ja.
Also gerade, da sieht man aber auch wieder, dass die Nachfrage wirklich so hoch ist, weil ein Händler wie Amazon würde ja hundertprozentig die Ware bekommen, wenn es abverkauft, weil Amazon Business ist ja nicht Verknappung. Amazons Business ist ja, hey, habe ich dir falsch geschickt, behalte. Hauptsache, du bestellst wieder und wieder und wieder. So. Also deswegen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist tatsächlich, gleich mal, da trifft die Markenmacht von Amazon und Pokémon aufeinander, wo sie sagen, ja, geht halt nicht. Wir können halt einfach nicht mehr. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Aber es kommen halt extrem viele neue Leute ins Hobby. Und das merkst du an den Kommentaren, das merkst du an den Aufrufen. Das merkst du auch hier in diesem Podcast. So wurden wir früher nicht gehört. Also auch die Zahlen sind halt viel, viel höher. Also lieben Dank dafür. Freut uns natürlich, dass da so viel Interesse ist. Aber wir können ja auch nur immer unsere Reise hier irgendwie erzählen. Deswegen die Frage an dich, Hennas. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass eine Ära zu Ende gegangen ist? Ich habe noch nie, ne, also beziehungsweise ich habe auch nur Schwert und Schild erlebt, aber das war ein Riesenthema, als es hieß, Schwert und Schild ist zu Ende. Und irgendwie haben alle YouTuber oder alle Leute, auch eingeschlossen uns, es ist vorbei. Es geht in die Mega-Evolutions-Ära. Ära.
Ja, habe ich mitbekommen. Aber wie du sagst, schon eher still und heimlich.
Nicht ja diese große. Jetzt bewerten wir alles nochmal und so, ne?
Ja. Ja, aber es ist ja oftmals dann auch mit einer neuen Generation an Pokémon verknüpft gewesen, so eine neue Ära. Ich glaube, dieses Mal, wenn ich mich nicht täusche, haben wir das dieses Mal nicht, sondern wir kommen eher wieder zu diesen Mega-Entwicklungen zurück. Und deswegen vielleicht auch ein bisschen leiser vom Übergang her. Trotz alledem muss ich sagen, ich freue mich auch wieder ein bisschen, weil für gewöhnlich heißt auch eine neue Ära wieder etwas ruhigere Zeiten. Ich bin gespannt, ob wir das in dem Setting, in dem wir gerade sind, auch haben werden. Gerade mit nächstes Jahr wieder Riesenjubiläum vor der Tür. Bin ich mal gespannt, ob wir auch wieder einen sehr kühlen Start sehen werden in die Ära, weil ich glaube, dieses Mal wird es anders.
Es kommt ja ein neues Pokémon-Spiel auch raus. Da habe ich irgendwie, ob ich es jetzt schon vorbestellen möchte, da werden doch wahrscheinlich dann neue Pokémon sein.
Ich weiß es nicht, ich habe es nicht mitbekommen. Also wenn dann.
Gut, an Pokémon Go können wir es nicht ablesen. Die hängen immer eine Ära hinterher.
Ja.
Also das glaube ich auch so, also ja, nicht ganz. Also es waren jetzt schon, die drei Starter waren da schon da. Aber es waren jetzt nicht alle aus Paldea evolved, dass die sofort in irgendeiner Form, klack, da sind sie alle, Paldea-Region ist da. Naja, okay, aber spannend. Du kennst das ja schon.
Aber es wäre sich doch sonst irgendwie lustig gemacht worden über verschiedenste Pokémon. Das ist doch immer das Erste, was passiert. Wie kommt man eigentlich auf solche Ideen?
Nach dem Motto, das ist nicht mehr das, was es mal war, ne? Das
würde ja wieder kommen. So Goldmünzen zu machen, so einen Boxes als Pokémon dann auch tatsächlich zu haben, ne? Also,
ja, aber das wäre auch mega. So eine Idee. Also ich mag Goldengo. Ich mag vor allen Dingen Fellori, fällt mir immer ein, auf. Also das ist wirklich, wo ich sage, Fellori ist schon eine Eins. Pokémon Krokel finde ich auch mittlerweile ganz witzig, nur die größte Entwicklung schockt halt nicht. Aber die haben mich mittlerweile so weit und ich habe mich so gewöhnt, dass ich schon überlege, wo die drei Entwicklungen drin sind in dem Set. Oh Gott, ist das Maskerade des Zwielichts oder so? Wo Fellori, Croxy und Krokel drin sind und die entwickeln sich dann. Natürlich komme ich jetzt wieder nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich schon überlegt, ob ich die jetzt einfach mal graden lasse in der ganzen Reihe, weil sie ja schon irgendwie sich dann doch so gut anfühlen und reingeschlichen haben als Starter, ne? Also sie sind schon sehr präsent irgendwie gefühlt, auch durch die chinesischen Karten.
Ja, das auf jeden Fall. Genauso wie die Pikachu-Karte mit den drei Startern, die ich auch mal wieder sehr cool finde. Ja?
Die ist auch super. Die ist auch noch günstig zu haben, auf jeden Fall japanisch, meine ich. Also 14 Euro oder so war, die habe ich, glaube ich, neulich gesehen und dachte mir, oh, cool, die war noch mal günstiger, aber das ist so eine schöne Karte, die kann man sich schon geben, ne? Aber bevor wir auf die chinesischen Karten noch mal kommen, ich habe dann noch mal, also eine Ära geht zu Ende. Jetzt klär uns mal auf, wie war das denn damals, als wir da schon die Mega-Evolutions quasi hatten? Also ne, wir hatten jetzt nicht die Mega, wir hatten aber Evolutions, richtig? Wie war das? Erklär das doch jetzt noch mal für die Leute, die nicht so lange sind im Hobby, erklär's mir.
Das war ja auch vor meiner Zeit, deswegen ist das auch nur, ich hab Evolution dann auch noch gesammelt, da waren ja auf jeden Fall Mega-Entwicklungen mit dabei und das war ja insgesamt die Ära, in der wir sehr, sehr viele hatten, sehr, sehr viele unterschiedliche Pokémon auch. Ich glaube, von Glurak gibt es zig Mega-Karten von Mega-Entwicklungen, hat ja auch zwei verschiedene Formen, also da ist man auch immer Team Blau oder Team Rot irgendwie gewesen. Ich fand den Blauen immer cooler irgendwie, weiß auch nicht. Wo sich der Rote immer so preistechnisch dann doch durchgesetzt hat. Ich glaube, dahin geht es jetzt wieder zurück. Allerdings erwarte ich mir schon, weil ich fand die Artworks von damals immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also mir haben sie nicht gefallen. Ich glaube, da kommt jetzt gerade auch nochmal mit dem neuen künstlerischen Style, der ja reingekommen ist, mit Karmesin und Purpur auch nochmal. Glaube ich, da können wir richtig coole Artworks einfach erwarten an der Stelle. Und deswegen, ich freue mich drauf. Mega-Pokémon mag ich an und für sich nicht, aber ich glaube, in Kombination mit den Artworks, mit dem Artwork-Design, das wir gerade haben in der Ära, wird das, glaube ich, richtig genial.
Ich finde, ehrlich gesagt, ganz komisch, wird das jetzt auch 2 und 3 Jahre so weitergehen? Also ist das jetzt unsere Ära? Also ist das wirklich jetzt in demselben Zyklus, wie wir das jetzt auch gewohnt waren aus Schwert und Schild und aus Kamesin und Purpur, diese 2, 2,5 Jahre? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, Hennas. Also, dass wir nur noch Mega-Entwicklungen jetzt die ganze Zeit kriegen.
Ja, aber gut, das sind ja immer die Stufen, die immer wechseln. Wir haben immer VMAX-Karten gehabt, wir haben EX-Karten gehabt, ne? Und wir sind halt jetzt wieder bei Mega-Entwicklungen angekommen. Also von daher, ich glaube, du kannst dir nicht auch immer eine neue Mechanik irgendwie einfallen lassen.
Ja, natürlich. Aber gut, die haben sich ja mit Mega-Entwicklungen schon eine neue Mechanik einfallen lassen. Also nach dem Motto.
Die gab es ja schon mal.
Genau, ich meine, aber damals haben sie sich ja neu einfallen lassen. Ja, im Sinne schon. Von, ne, man hatte 3 Stück und dann, ja, machen wir Mega. So. Und jetzt haben wir dann nochmal, also wir hatten ja jetzt auch nochmal prismatische Entwicklung. Darf auch nicht vergessen. Also, insofern, ich finde das wild, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich bin ja gespannt, wie das jetzt im Spiel ist. Also, ob sie jetzt wieder auf normale Mega-Entwicklung gehen oder ob es jetzt auch wieder eine neue Form gibt mit Crossover und so, dass das Pokémon dann, glaube ich, auf einmal eine andere Spielweise hat. Also wild. Also wild, 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 wild. Aber das würde sich natürlich auf die Karten, würde sich das ja auswirken, wie die dann aussehen.
Ja, auf die Karten, wie die aussehen. Und dann auch nochmal zurückblickend wirkt sich das natürlich jetzt auch sehr, sehr stark auf die alten Mega-Entwicklungen aus, ne? Also wenn du da mal ein bisschen den Preis, den Markt verfolgst, die sind auch gut nach oben gegangen. Und die waren ja lang auch sehr, sehr preisstabil. Und da kam jetzt auch noch mal ein richtiger Spike. Und ich glaube, da ist auch noch Potenzial drin.
Die waren komischerweise, als ich ins Hobby kam, ne, waren die schon so gefühlt aus der Preisklasse raus, wo ich dann halt eher gesagt habe, Mensch, die aktuellen Karten kriege ich ja viel günstiger und finde ich gefühlt irgendwie geiler als die. Also die haben jetzt nicht mehr meine Attention so sehr gegrabt in irgendeiner Form. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist natürlich auch ein Effekt im Markt, ne, den man auch mitsehen muss. Das heißt, du kannst zwar auf wertstabile Karten sehr lange, aber ob es dann wirklich noch die en masse Verkäufe gibt und die Nachfrage wirklich noch so groß ist deiner Karten, dann wird das Verkaufen, denke ich, wesentlich schwieriger. Also natürlich immer die Neuauflage wiederkommt, dann cool. Ne? Also dann hast du natürlich dann kurz diesen Peak wieder. Aber ja. Sagen wir mal, die Celebration Set machen sie jetzt 1:1 gleich. Also sagen, komm, das machen wir wie immer, das hauen wir jetzt so raus. Dann steigen jetzt zwar die Karten, aber dann die 25er Celebration wegzukriegen, nachdem sich alle wieder dran gewöhnt haben, nach 2 Jahren und so. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen schwierig geworden zu beurteilen, kriege ich die Karten dann wirklich so schnell wieder weg?
Ja, also keine Ahnung, wie das letztendlich sein wird. Ich habe noch einen anderen Gedanken jetzt, wo wir Schwarz-Weiß hatten, wo wir jetzt wieder in Mega-Entwicklungen, also in die XY-Ära mit eingehen. Vielleicht ist es auch so ein Countdown hin zum 30-jährigen Jubiläum, dass wir jetzt so Ära für Ära nochmal mit durchgehen.
Aber ich sag mal so, in diesem Pokedata.io, ne, da hat er einfach wirklich stumpf eine neue Ära aufgemacht, ne, und hat gesagt, dass wir das Mega-Evolution-Set. Und das hat er als Mega-Era halt, also jedenfalls Pokedata.io, hat er so als Mega-Evolutions-Era. Wenn du natürlich sagst, es ist so ein Countdown, dann müsste das ja auch wahrscheinlich zum Schluss kommen und jetzt nicht, obwohl es kann natürlich sein, dass man sagt, man macht 2026.
Wenn wir es chronologisch ordnen, ne, dann.
Also es ist innerhalb der 5 Jahre immer wieder denselben Zyklus gibt. Oder die haben eine andere Zeitrechnung.
Das kann natürlich auch sein.
Aber das ging ja auch. Das kann ja sein, dass wir wieder Jahre draufsetzen.
Ja, vielleicht kriegen wir als nächstes ein Tech-Team-Set und dann kriegen wir dann trotzdem nochmal so, also, weißt du, so eine chronologische Hinführung einfach.
Das wird ja Sinn machen, wenn ein Tech-Team danach wiederkommt, ne?
Keine Ahnung, ob es so ist.
Vielleicht ist das allen anderen Leuten klar und wir beide meinen jetzt so Sherlock-mäßig das Geheimnis irgendwie gelüftet zu haben und jeder, der jetzt hier vorsitzt, sagt: Leute, ist euch nicht aufgefallen, dass das immer derselbe Zyklus ist? Aber wenn, weißt du es nur. Also ich kann's
nicht wissen. Diesmal auch nicht. Nee, also ich habe mich noch nicht so intensiv mit Mega-Pokémon beschäftigt, vor allem mit den neuen nicht. Ich habe ein paar Artworks gesehen, fand ich richtig cool. Aber ich mag es, sich auch mal überraschen zu lassen.
Ja, total.
Man muss nicht immer über alles komplett informiert sein, sondern man kann es auch mal auf sich zukommen lassen. Ich finde, Boxes hat letztens was Schönes gesagt in dem Video. Man braucht nicht immer mit Erwartungshaltungen irgendwie an Sets zu kommen, sondern lasst die Sets auch einfach mal auf einen zukommen und dann mal gucken, was einem taugt, was einem nicht taugt, was einem gefällt, was man dann gern sammeln möchte. Also ich finde es auch schön, mal so ranzugehen.
Die Kamezin-Popa-Ära, gehen wir nochmal zurück.
Ja.
Also ich weiß, als es gestartet war, war ich noch so im Hype, weil ich Ende Schwert und Schild und ich hatte glaube ich echt mehrfach immer geschrien und hatte immer wieder gesagt, das ist doch geil. Ich verstehe überhaupt nicht. Das hat man gemerkt, es war nur die Umgewöhnung in dieses Künstlerische hinein, was mir so relativ leicht fiel, weil ich war voll begeistert, ey, die machen was Neues, wie geil ist es? Die Mimikarte schon direkt am Anfang hatte ja ein anderes Niveau oder die Gardevoir-Erzählung hatte ein anderes Niveau als die Karten vorher. So. Und deswegen war ich hier so voll all in. Dann kam Paldea Evolved, da war sowieso klar, Alter, jetzt meinen wir es aber ernst. So. Und ich muss rückblickend sagen, es gab kaum irgendwie Ausfälle, wo wir sagen, so Sets mit richtig, richtig schlechten Karten, wo ich gesagt habe, boah, das war es überhaupt nicht. Ich erinnere daran, wir haben es damals gesagt über Astralatlantis, Fusion Strike und Chilling Rain, ey, es ist alles nicht geil. Das haben wir damals gesagt, jetzt abgesagt von der Wertsteigerung. Da haben wir gesagt, oh, hätte man in der Breite schon geilere Karten erwartet.
Ich war ja auch etwas kritischer am Anfang, was die Ära angeht. Hat sich mit Paldea evolved, aber dann relativ schnell geändert. Ich fand Spaceset fand ich nicht gut. Mhm. Klar, einzelne Karten kann man immer mit rausnehmen, klar. Aber so in der breiten Masse fand ich es nicht gut. Hat mich aber dann durchaus wirklich überzeugt in der Reise. Und wenn du mal schaust, was wir auch für Sets hatten jetzt in der Ära, ne? Wir hatten 151, was ein absolutes Banger-Set einfach auch mit war. Wir haben das Team Rocket-Set, wir haben Destined Rivals, ne? Mit dabei, was ich auch mega cool finde. Trotz alledem, hätten andere Karten drin sein können, aber insgesamt sind da trotzdem wunderschöne Karten mit dabei. Wir hatten aber auch echt beschissene Sets trotzdem. Ich muss trotzdem sagen, wir hatten diese Astralglanzes und Battle Styles hatten wir hier auch. Ich finde Journey Together ist für mich eins, was komplett hinten runterfällt, was mir überhaupt nicht gefällt persönlich.
Krass.
ich finde Shrouded Fable war eins, wo, weiß ich nicht, da haben mich auch die Special Art Rares nicht überzeugt. Da war wirklich das Nobilicat so die einzige Karte, wo ich sage, ja, die kannst du irgendwie mitnehmen, Artwork-wise. Also die gab's für mich schon auch.
Finde ich ganz witzig. Ich glaube, meine Bewertung ist gar nicht, wenn merke ich gerade, wie du es so sagst, gar nicht so Set-getrieben. Bei mir geht es eher wieder andersrum, dass ich denke, die Karte war da drin und damit positives Set. Das ist mir gerade aufgefallen. Als du sagtest, dass, ich glaube, Night Wanderer heißt das, na, Snobilcat, ne?
Kann sein, ja.
Ja, da muss ich wieder sagen, die war halt geil, die Karte. Und deswegen, wenn da eine geile Karte drin ist, nehme ich das Set im Nachhinein immer sehr, sehr positiv wahr. So, das geht mir ähnlich mit Dark Phantasma, wo das schlafende Pikachu beispielsweise drin ist. Wo ich dann denke, ja, das war noch ein geiles Set, aber du hast natürlich komplett recht. Wenn du jetzt die Setstärke als solches, so, wenn wir jetzt ein Ranking machen würden, dann wäre ja wahrscheinlich 1-5-1 ganz oben, oder? Und die Karten sind viel zu günstig übrigens. Also mal ganz ehrlich, wenn ihr wieder rumjammert, dass Pokémon so teuer ist und das Pokémon-Hobby so teuer ist, also 1-5-1 gegradet in der PSA 9. Alter Schwede, also sorry, aber die Preise liegen echt am Boden gerade. Also für am Boden im Sinne von, wenn du die Karte sammelst und sie haben möchtest, dann ist das ein fairer Deal. Da hast du schon mehr Geld für schlechtere Karten ausgegeben.
Ja, und vor allem die drei Starter kannst du da richtig, richtig gut holen. Ne? Oder, beziehungsweise die Starterentwicklungen mit Glurak, Bisasam und Turtok.
Ja, es könnte ja auch sein, dass wir das jetzt nochmal erleben dürfen. Wir starten mit Bisasam, ne? Und jetzt lässt es ja vermuten, das nächste Set in der Mega Evolutions, das kommt, ist das Glurak-Set, irgendwie Dark, Flame, fantastisch, bla bla bla, keine Ahnung, wie diese Dinge halt so heißen, kommt wieder. Und deswegen, also klar, Naftara dominiert alles, ne? Aber am Ende des Tages habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass diese Setstärke gar nicht so die Rolle spielt. Und ich merke immer wieder bei dir, du magst diese Trainer-Gallery-Karten nicht. Also die nenne ich ja schon seit... Das ist nicht so dein Ding, ne? Also deswegen, du musst immer bedenken, es ist ja noch ein Lily-Set, Journey Together.
Ja, es ist ein Lily-Set, aber auch Waifu ist ja überhaupt kein Thema mehr. Also,
wenn man ja, mal witzig, an
die
Zeit, ne,
zurückdenkt. Ja, ja, also damals gab es nichts außer die Karten gefühlt. Ne? Und ja, auch als hier eine Ayono, Enigmara oder was auch immer rausgekommen ist am Anfang von Karmesin und Purpur, das waren ja mit Abstand die teuersten Karten.
Ja, natürlich, die haben alles geführt am Anfang, ja.
Vor allem auf Japanisch waren die ja unbezahlbar.
Jetzt sind sie ganz schön günstig, auf Japanisch auch. Also du merkst gar nicht mehr so krass den Unterschied zwischen, also du zahlst ja eigentlich immer, was ich immer gesagt habe, bei Waifu obendrauf, wenn es japanisch ist. Das ist noch immer so, aber es ist nicht mehr so extrem, dass du plötzlich doppelte oder dreifache am Preis hast, wie das mal früher war. Und dann hast du sowieso niedrigere Preise insgesamt. Das finde ich auch immer total spannend, wie das so zusammengeht. Aber auch dieser Effekt scheint so langsam zu brechen bei den japanischen Karten, dass das nicht mehr so interessant ist oder so. Oder wir sind gerade in der Phase, wo das einfach nicht spannend ist und dann hypt es auf einmal wieder. Und dann siehst du, also ich weiß nicht, weißt du es noch, Cosmic Eclipse, Welten im Wandel, da sind ja auch viele dieser Art Karten drin. So. Und die sind ganz schön in die Höhe geschnellt auf einmal. Quasi, das ist so ähnlich wie die Tag-Team-Karten jetzt. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch der nächste Waifu-Hype und du denkst dir, was, man hat bei Journey Together die Lily-Karten für 4 Euro gekriegt und für 120 Euro. Was ist da denn passiert? Oh, I don't know. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so. Ich mag ja wieder das Journey Together-Set. Ich finde das ja lustig. Also es holt mich schon ab und ich finde gerade diese Yono-Karten sehr, sehr witzig, weil es ausgefallene Waifu-Karten sind. Die ist nicht so 0815 wie die anderen alle. Die kannst du nicht auseinanderhalten am Ende des Tages. Mhm. Aber die ist ja schon was Specialiges so.
Ja, absolut. Ne? Aber wie du sagst, ne? Ich glaube, die Waifu-Karten, auch das wird wieder kommen. Wir sagen es immer wieder, es läuft alles in Wellen ab. Wir werden immer wieder einen Wechsel zwischen Englisch, Japanisch haben. Wir werden auch immer wieder wahrscheinlich einen Wechsel zwischen Pokémon- und Trainerkarten haben, je nachdem, was gerade im Hype ist. Es wird für mich ganz, ganz sicher wieder kommen.
Ja, und vor allen Dingen, was ich auch merke, ist, dass du auf Japanisch ja momentan sehr günstig auch Chase-Karten einkaufen kannst. Das ist immer blöd. Wenn ich jetzt sage, hier günstig, was ist für die Leute günstig, ne? Wenn du halt sagst, 100 oder 200 Euro empfindest du jetzt gerade als günstig ist das ja für eine Pokémon-Karte trotzdem extrem viel Geld. Wenn du natürlich auch mit so einer gewissen, sag ich mal, so, du machst irgendwo Gewinne erstmal, kannst ja erstmal strategisch arbeiten, um dir dann halt auch mal solche Schwankungen leisten zu können. Ist natürlich doof, wenn du genau in dem Moment das Geld brauchst. Das meinen die Leute ja auch immer, wenn so volatil in Karten ist. Aber wenn du die Long-Term hältst, ne, also jede Karte ist das Einzige, was wir jetzt sehen. Früher war es so, ich weiß noch, der Boxer hat immer erzählt, hey, die Karten im Set steigen. Bei Shilling Rain beispielsweise war das der Fall. Jetzt solltest du Shilling Rain unbedingt kaufen, weil da sind mehrere Karten, die sind alle über 50 Euro, über 100 Euro so. Das war immer so die Story. Und dann konntest du das Set kaufen als Investment. Das war immer so eine Story. Heute finde ich das total, ist es oft andersrum. Das Set ist da, so, und man macht den Preis und auf einmal steigen die Karten hinterher. Das hat sich irgendwie geändert, aber da könnt ihr halt auch, ich würde sagen, deswegen würde ich mal sagen, mache eh Sealed, wenn du Investor bist, wenn du Sammler bist. Mittlerweile so ein bisschen egal geworden, wann du kaufst, oder? Solange du nicht am Anfang kaufst.
Ja, ich glaube, ein halbes Jahr, ja, sollte man auf jeden Fall warten, um die Karten dann sich zu holen. Also normalerweise sagst du ja auch immer, in dem Moment, wo das Set wirklich angekündigt wird, dass es out of print geht, ist oftmals auch, also zumindest in der Breite, der günstigste Zeitpunkt, um Einzelkarten zu kaufen. Gegenbeispiele gibt es auch immer, ne, wo eine Nachtara dann einfach mal vorne wegrennt, ja, die am Anfang wahrscheinlich direkt am günstigsten gewesen wäre. Sowas gibt's, aber ich sage jetzt mal für die Breite, zum Beispiel, wenn du jetzt die ganzen Art Rares haben willst, ne, vielleicht auch die Gen 1 Art Rares, dann bist du da ganz gut aufgestellt, wenn du, sagen wir mal so, ein Jahr bis eineinhalb Jahre wartest.
Du siehst es bei 151, dass nämlich dort eben nicht diese Effekt der besonderen Drachenwandel nach Tara-Karte irgendwie eingesetzt hat. So, also das Glurak war halt auch mal kurzfristig am Boden. So, ja. Und ist jetzt wieder so ein bisschen angestiegen und jetzt hat auch zieht es wieder echt gute Preise, momentan auch extrem auf Deutsch. Da habe ich bei eBay zufällig gesehen. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so wild. Wenn die Preise so schwanken, man gewöhnt sich halt daran, so um die 10, 20. Und du musst ja auch nicht immer den besten Deal haben. Du musst ja als Sammler einfach nur einen fairen Deal haben, wo du sagst, hey, ich verbrenne jetzt nicht so dermaßen viel Geld im Hobby, ne? Und das, was man den Leuten vielleicht nur zurufen kann, wenn ihr lange genug dabei seid und die Karten lange haltet, dann ist das ja nur noch eine Entscheidung zwischen: Gönne ich mir jetzt, indem ich meine alte verkaufe, nehme ich jetzt mal eine neue beispielsweise. Und das sollte man sich überlegen. Wann meinst du denn, ist denn so ein Punkt gekommen, wo man mal auch seine alten durchgehen sollte und mal kritisch sich fragen sollte, gebe ich sie weg? Oder, weil du sagst ja, du hast ja letztes Mal erzählt, du verkaufst auch immer mal wieder. Aber wann ist so auch strategisch vielleicht ein guter Moment, wo du sagst, da sollten die auch mal irgendwie weg?
Immer? Also die Antwort ist, glaube ich, auch so ein regelmäßiger Fluss. Also ich gucke die wirklich auch wahrscheinlich so einmal im Monat durch, wo ich sage, irgendwie möchte ich jetzt was anderes sammeln, ne? Welche Karte ist vielleicht auch besonders teuer? Zum Beispiel habe ich ja jetzt meine ganzen Vögel, ne? Also die Promo, die Hidden Fates Promo jetzt alles mal zum Graden geschickt, ne? Weil die, glaube ich, auch an einem Preis angekommen ist, der schon sehr, sehr hoch ist. Da würde ich mich dann immer mal fragen. Wenn ich sie nicht so sehr schon ins Herz geschlossen hätte, hätte ich jetzt auch bei meinen Goldstars mal irgendwie den Impuls gehabt, mal zu sagen, hey, die schmeiße ich mal auf den Markt, weil die gehen gerade unfassbar durch die Decke. Da hat Marvin ein schönes Video dazu gemacht, ne, wo er auch gesagt hat, guck mal und verkauft jetzt alles. Er verkauft auch gerade sehr viel seiner Private Collection mit. Das ist natürlich im großen Stil für die High-End-Karten, aber ansonsten regelmäßig überprüfen lohnt sich ganz einfach, weil ich weiß nicht, du kennst es bestimmt auch, dass man Karten hat, die einem am Anfang mal gefallen haben und dann irgendwie, aber lebt man sich auseinander, so ein Stück weit. Und die stoße ich dann aber auch ab. Da habe ich dann auch kein Thema damit.
Ich habe das tatsächlich, das ist auch geil, da schreiben die Leute sogar kritische Kommentare, was ich gar nicht verstehe, aber das ist ganz lustig. Ich habe das zum Beispiel bei der Gengar VMAX aus Fusion Strike. Und ich habe das bei der Mew 2. Habe ich Promo, habe ich das auch, die beide so massiv im Preis gestiegen sind. So, das waren zu einer gewissen Zeit, also als gerade kam mir so ein Popo, glaube ich, so losging, so Karten, die wollte ich unbedingt haben. Und habe ich gesagt, ey, komm, gegradeter Zustand, 250 Euro gebe ich für das Gengar aus. Und das Mew 2 habe ich sowieso irgendwie damals noch für 40 Euro gegradet irgendwie gekauft, ne? Und jetzt habe ich erzählt, ich würde das gerne loswerden. Und da kriegst du fast schon so Anfeindung im Sinne von, wie kann das nur sein? Und das, was du mal gesagt hast, beim Hype sind wir immer so ein bisschen weg. Das hört sich ein bisschen paradox an, aber mir geht's oft so, wenn die Karten dann alle haben wollen, dann ist es gar nicht mehr so ein geiles Gefühl und ich schätze die Karte gar, weißt du, was ich meine, gar nicht mehr so, ja, als wenn es noch so mein Baby, mein Geheimtipp, die finde ich geil, die gehört so ein bisschen mir, weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, und das Schöne ist, du hast ja dann auch einen guten Markt auf der anderen Seite, ne?
Total.
Also, passt ja sehr, sehr gut zusammen. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt im nächsten Jahr einen relativ großen Teil meiner Sammlung verkaufen werde.
Einfach okay, auch, aus Vernunftsgründen.
Ja, 30-jähriges Jubiläum, Wertsteigerung war einfach enorm und ich habe auch Bock, dann mal wieder in eine andere Sammelrichtung irgendwie zu gehen.
Ja.
Außerdem fehlen mir noch Goldstars, dafür brauche ich dann auch so wieder ein bisschen Budget. Also das ist immer das, was ich sage, ne? Man kann die Karten liegen lassen, die steigen dann irgendwann in Wert, da kannst du sie verkaufen und von dem Geld kannst du dir wieder Karten holen, wo du sagst, da habe ich echt Bock drauf und die sind vielleicht dann auch mal ein bisschen höherpreisig.
Ja, oder eine Menge aufreißen.
Ja, wenn man Bock drauf hat.
Wenn man Bock drauf hat, dann, also wie gesagt, das ist dann, tut dann nicht mehr so weh, sag ich mal. Gerade wenn du für Japanisch dann für 80€ jetzt Team Rocket aufreißt, wo ja wie die ganze Stimmung, es gibt nichts, es geht nichts, etc. Ey, könnt ihr überall bestellen. Könnt ihr überall bestellen. Also es ist wirklich momentan, also japanische Karten, also sorry, habe ich kein Verständnis für. Und wenn wir jetzt aber nochmal, wir wollten ja nochmal den Deckel drauf machen auf Kamezin und Purpur. Was sagen wir? Was war das für eine Ära?
Ich glaube, eine sehr coole Ära hat sich entwickelt, hat aber auch wieder denselben Zyklus genommen wie jetzt alle anderen davor auch, wo du mit den Startern einsteigst, dann eigentlich ein bisschen ruhigere Phase, weil Paldea hat auch der Turbo eigentlich erst so danach gezündet. Ich fand, Peak war 1,5,1, ganz klar. Prismatische Entwicklungen hat auch extrem viel Potenzial gehabt, hat es aber wirklich die Pullrate kaputt gemacht aus meiner Sicht, weil ich mache trotzdem immer gerne ein bisschen was auf von dem Set und ich will zumindest so die ein oder andere Karte ziehen. Habe ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt, ne? Mir gefällt es einfach irgendwie, eine Karte auch selbst gezogen zu haben, eine Geschichte dazu zu haben. Ne? Deswegen brauche ich das immer ein Stück weit. Deswegen kann ich das gar nicht so hoch ranken, dieses Set. Ja? Und ich glaube auch hinten raus war es wieder sehr, sehr cool mit Destined Rivals. Also insgesamt in der Bewertung ist es deutlich kritischer gesehen worden, als jetzt am Ende war. Für mich aber trotzdem kein Schwert und Schild.
Ah, okay. Also du würdest Schwert und Schild drüber ranken.
Ja.
Warum?
Ich weiß nicht, ob es der Punkt gekommen ist, dass ich da so wieder ein bisschen tiefer mit reingekommen bin ins Hobby, dass es auch eine emotionale Geschichte ist. An und für sich würde ich sagen, Kamezin und Purpur ist in der Breite besser aufgestellt. Also es gibt mehr gute Artworks. In der Spitze sehe ich aber trotzdem Schwert und Schild vorne. Könnte aber auch ein emotionales Ding bei mir sein. Weil Kamezin und Purpur kannst du natürlich, hast natürlich auch richtige Banger-Karten drin. Bubble Mew oder sowas zum Beispiel, einfach mal mit rausgegriffen, ne? Extrem coole Karte. Also gibt's schon. Für mich ist es wahrscheinlich eine emotionale Geschichte.
Also mir geht's so, warum ich Kamezin und Purpur mittlerweile besser finde, sind einfach, sag ich mal, die Art Rares, die du hast, ne? Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Special Illustration Rares sind super, dann die Illustration Rares, was dann nochmal dazu kam, wo du ja gar nicht mehr unbedingt sofort gesehen hast, welche ist die teuerste Karte. Ich weiß noch, ich glaube, ich behaupte einfach mal, das ist in Schwert und Schild einfacher, wenn du jetzt jemanden fragst, hat der eine höhere Quote, wo er vielleicht die teuerste Karte picken würde. Das ist, glaube ich, echt schwer geworden in Kamezin und Purpur. Und das würde mir auch sagen, warum der Erfolg so groß geworden ist. Weil ich hatte ja immer damals gesagt, ich glaube, es wird jetzt erwachsen, das Hobby. Und das Witzige ist, die Kinder finden es trotzdem cool, diesen künstlerischen Anspruch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wo früher die Künstler so ein bisschen versteckt waren auf den Karten, auch in den Common-Karten, ist das jetzt mit den Illustration Rares halt nochmal extrem nach vorne gekommen. Und da hast du ja quasi, da wirst du nicht mehr so blöd gefragt, warum sammelst du Pokémon-Karten, sondern da wirst du eher gefragt, die sieht aber gut aus. Im Gegenteil, also es ist nicht mehr das, was du in eine Pokémon-Karte vorstellst. Und ich finde zum Beispiel, dass Arita nochmal durch das Tour-Token 151 nochmal gezeigt hat, ey, das kann ich auch. Das fand ich auch spannend. Also deswegen geht's mir so, dass ich mich länger mit einzelnen Karten beschäftigen kann. Ich habe aber dieses Completen und das Aufreißen nicht mehr. Das hatte ich noch zu Schwert und Schild. Das fand ich spannender. Jetzt ist mir das Completen so ein bisschen egal geworden, weil alles so im Überfluss da ist. Jetzt brauchst du ja nicht mehr sagen, hey, ich habe alle, ne, Full Arts, wie sie damals hießen, brauchst du jetzt nicht mehr machen. Jetzt kannst du einfach sagen, alles klar, ich nehme die, die mir gefallen, weil wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt zu mir, hat alle Illustration Rares, dann interessiert mich ja mehr, ob das geil in seinem Beine angeordnet ist, als dass er die tatsächlich hat. So.
Ja, aber das war ja, also für mich war das früher auch der Chase von Drachenwandel, habe ich auch ein Masterset und ich habe auch wirklich vieles davon gezogen, extrem vieles aufgerissen, ne? Und das war für mich schon auch so, da wollte ich auch schon jede Karte in jeder Variation haben. Mittlerweile ist das ja unfassbar schwer, wenn du die, selbst bei den Common-Karten, ne, wo du dann eine normale Reverse-Holo hast, eine Pokéball, eine Masterball, also das ist ja de facto, ist es ja unmöglich zu ziehen und selbst sich die Karten einzeln zu holen. Wenn du jede Masterball-Karte aus prismatischen Entwicklungen kaufen willst, ja, dann herzlichen Glückwunsch, ne? Also.
Ja, wie finden wir denn die Masterball-Karten?
Wie finden wir die? Ich weiß es nicht. Ich habe hier, glaube ich, eine Masterball-Karte, das ist die Pikachu, die allererste gewesen, auf Japanisch. Ansonsten, ich glaube, es verabschiedet sich bald wieder.
Ja, die Frage dabei ist, man wollte ja die Common-Karten anscheinend irgendwie aufwerten, ne? Das war ja das war ja das Ziel. Das hatten sie bei, sag ich mal, mit den Energiekarten ja auch schon in Grand Zenith schon probiert. Das fand ich super nervig. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Energiekarten, die relativ rar sind, dort über den Jordan gegangen sind. Wo, also das fand ich überhaupt nicht gut, also hat mir gar nicht gefallen. Und so geht's mir so ein bisschen auch, da wird's mir dann wieder zu komplex, weißt du? Also wenn ich dann, da gibt es dann wieder verschiedene Abstufungen und gibt verschiedene Karten, die sollen dann einfach nur leuchten, die Common-Karten, und es gab eine Holo und fertig. Das hat mir persönlich gereicht. Da ist eine unnötige Komplexität drin.
Ja, da geht mir ganz genauso. Und die Holos haben ja auch gar keinen Wert mehr. Also da kann man sich schon die ein oder andere holen. Auch da gibt's coole Artworks mit dabei. Aber in Summe geht es mir wie dir. Es ist einfach too much irgendwie.
Highlight-Karte? Wollen wir
so ein bisschen zurückschauen? Ja?
Highlight-Karte?
Aus?
Beste Karte?
Kamisino Purpur? Bubble Mew.
Ja. Gut, ich glaube aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, an die werden wir uns halt immer erinnern. Die geht nicht weg.
Aber auch da, die Leute fragen können. Ich habe die wieder selbst gezogen, ich habe sie gegradet, das ist eine 10 geworden. Okay, ne? Also das ist wieder so meine Storyline, die mich auch wieder emotional an die Karte ranbringt.
Ja, also ich bin echt gespannt, was aus diesen, sag ich mal, Terra-Festival-Geschichten wird. Auch das Pikachu EX, dem traue ich noch immer nicht. Da gibt es einige Leute, die feiern diese Karte komplett ab und sagen, jetzt guter Zeitpunkt zu kaufen. Kannst du ja auch machen, wie ihr gesagt, aber irgendwie, ich kriege keine Connections dazu, obwohl ich ja tatsächlich das Spiel mit meiner Tochter gespielt habe, kriege ich überhaupt nicht die Connections dazu. Die Trainerkarten, wenn sie nicht im speziellen Design irgendwie waren, waren die auch echt öde. Also das war gefühlt, das kennst du ja schon. Ein Argument, warum ich Kamisen Probe noch besser finde, ist, wir hatten keine fucking Rainbow-Karten. Da bin ich wirklich froh drüber. Also habe ich auch nicht das
aber
Gefühl.
Aber auch die kommen bestimmt wieder, ne? Die werden wiederkommen.
Mag sein. Dann kommt die große Stunde meines Tauschbinders. Da habe ich noch viel geöffnet, weißt du? Da war ja noch, ach nee, boah, ey. Ja, also Rainbow-Karten bin ich froh, dass wir das überlebt haben, quasi. Und das
aber
was
jetzt ist jetzt deine? Ja? Ich rätsch mal dazwischen. Was ist jetzt deine Highlight-Karte? Auch, okay.
Ah, ich glaube, also, das ist, also, wenn wir sie eben kurz durchgehen. Also, gesagt, 151, finde ich, hat keine Chase-Karte für mich. Also, es ist für mich, alle drei Starter sind gleichwertig. Also, weil so meine Analyse dafür im Sinne von, also, ich mag zum Beispiel das Bisasam und die Reihe viel lieber als die anderen beiden. Du erinnerst dich an den Skandal, dass Shiki das rückwärts ins Wasser geht, ne? Und ja. Das eigentlich in Wirklichkeit gerade rausgeht, ne? Den Skandal dürfen wir niemals vergessen, aus meiner Sicht. Und deswegen, ja, nee. Also 151. Dann, wie gesagt, ich mache zwar, das ist eine Waifu-Karte, aber keine richtige. Das ist die aus dem Base-Set, die Mimi-Karte mache ich sehr, sehr gerne, wo das Pikachu da hinten am Bilderrahmen hängt. Und auch die Farbe finde ich halt extrem krass. Ich mache die Dreiklang Gardevoir sehr, sehr, sehr gerne, diese Familiengeschichte erzählt. Aber dann wird es natürlich auch, sag ich mal, was Chase-Karten angeht, wird es schwierig.
Obwohl. An der Stelle muss ich noch was beichten, Andreas,
weißt du? Ja, bitte.
Ich habe es jetzt wirklich getan.
Was hast du getan?
Ich habe sie mir geholt. Ich habe mir das Greninja geholt.
Du hast es getan. Dürfen wir fragen, zu welchem Preispunkt und in welcher Sprache?
Ich habe mir eine PSA 9 geholt, Englisch, 250, glaube ich.
Das, also, gefällt der Preis.
Ja, kannst du, also glaube ich, Marktpreis, kein Schnäppchen oder sonst was, aber so. Ich bin jetzt gerade ja wirklich dabei, mir die ganzen Special Art Rares zu vervollständigen, sagen wir aus den Sets vor prismatische.
Gute Zeit.
Ja, genau. Also das ist jetzt auch so wieder der Zeitpunkt. Temporal Forces zum Beispiel sind die Karten jetzt relativ gut verfügbar. Auch die 4 aus Shrouded Fable, die mir zwar nicht gefallen, aber dann geht es wieder ums Completen.
Ne? Die ich da ja, das immer ist halt anders. Ne?
Ja.
Dann ist halt ein Set-Gedanke eher und eben nicht der Einzelkarten-Gedanke. Ne? Also deswegen muss ich ja immer so hart überlegen, aus welchem Set kommt denn welche Karte? Also wenn ich sie thematisch nicht zuordnen kann, dann habe ich echt große Probleme oft. Und dadurch, dass ich ja nicht vorm Laden stehe und aufreiße oder vorbestelle, sondern einfach immer so ganz entspannt, immer so ein halbes Jahr später. Also ich bin jetzt gerade thematisch bei Battle Partners, das kam, glaube ich, im März raus. Da bin ich jetzt gerade so, gucke ich mir gerade mal so an, welche Karten, was gefällt mir nicht. Aber das Completen habe ich aufgegeben, weil ich auch nicht so der Binder-Reinsteck-Typ bin. Ich bin halt eher der guckt man durch die PSA-Karten und überlegt sich, was er damit macht. Das ist mir jetzt immer mehr aufgefallen.
Ja, habe ich schon auch gemerkt. Also ich bin jetzt auch dabei, meinen ganzen Tech-Team-Karten mal graden zu lassen, so nach und nach. Aber dann ist graden schon immer extrem teuer. Und vor allem für die eigene Sammlung, boah, das ist schon immer, muss man schon mal zweimal überlegen.
Da gibst du vor allem, wenn du jetzt einfach mal so 46 Karten abgibst, gibst du ganz schön Geld auf einen Schlag aus, dass du erstmal investierst, die Karte nicht verfügbar hast und dann kommt sie wieder. Und deswegen ist halt PSA 9 kaufen noch immer, haben wir schon immer gesagt, eine sehr schöne Alternative, wenn du eine haben möchtest.
Ich finde immer, selbst PSA 8 kannst du wirklich sehr, sehr gut kaufen. Für mich ist trotzdem immer wichtig, dass Centering vorne nicht komplett off ist, weil dann habe ich auch keine Lust, die Karte anzuschauen. Aber alles andere.
Ja gut, aber dann lass uns den Deckel auf Kamezin und Purpur machen. Es war schön, es war großartig. Und was wir hatten, wir haben auf einmal chinesische Karten. Ich habe jetzt auf dem Flohmarkt mit einem Sammler zusammen da gestanden und hatte dann die Nachtara in Chinesisch, die Exklusive, gesehen. Die hat er links oben im Binder, in seinem Evolutions-Binder, genau. In seinem Nachtara-Binder hatte er es. Und da habe ich wieder gemerkt, wie geil doch die chinesischen Karten sind und was wir auch für Artworks in den chinesischen Karten haben, auch diese 151-Serie, die sie ganz anders launchen als traditionell, wie wir uns gerade unterhalten haben. Wie geht's dir damit? Ich kann es vorwegnehmen, ich habe diese Gempacks ein bisschen geöffnet, weil sie auch vom Preis her eigentlich nett sind. Natürlich war wieder total frustrierend, weil ich einfach nichts gezogen habe. Aber was denkst du darüber? Wie gefällt dir das? Weil das müssen wir bei uns in Kamezin und Purpur jetzt mit einrichten, dass auf einmal die chinesischen Karten da sind.
Ich glaube, wir haben vor einem Jahr oder sowas, haben wir mal, glaube ich, auch mit Adrian und zusammen mal drüber gesprochen, haben so chinesische Karten, haben die überhaupt Potenzial? Ne? Oder wie stehen wir dazu? Wir waren ja immer der Meinung, da, glaube ich, kann schon was gehen, ne? Sobald da mal irgendwie ein gewisser Hype, ein gewisser externer Faktor mit dazukommt. Dann können die schon richtig durch die Decke gehen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir ja jetzt. Wenn man mal so das aktuellste Gengar anschaut, das ist irgendwo bei 2000 Euro plus als Einzelkarte. Das finde ich einfach krass. Ne? Hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Situation in China zusammen und dass die relativ wenig Möglichkeiten gerade zum Investieren haben und da relativ viel Geld in den Pokémon-Kartenmarkt mit reingeht. Ich finde die Artworks genial. Solche Artworks haben wir in den internationalen Sets wenige. Ja, also gerade, was alles rund um 151 jetzt mit rausgekommen ist, finde ich extrem coole Artworks dabei. Würde ich mir auch gern holen, aber der Preis schreckt mich ab, zumal ich glaube, dass das gerade, das fühlt sich für mich tatsächlich wie eine Bubble an und dass die Preise für die Einzelkarten da in vielleicht auch wieder ein, zwei Jahren einfach ganz andere sind, wo man sich dann aber und wo ich mir dann auch überlegen werde, die ein oder andere Karte für die eigene Sammlung auch zu holen.
Ja. Also da bin ich echt gespannt, ob sich das nochmal beruhigt. Ich denke schon, gerade weil du da ja auch nicht weißt, wie hardcore sie nachdrucken können. Also erstens die Nähe ist, glaube ich, nicht zu verachten. Das zweite, also ich weiß jetzt nicht, wo chinesische Karten gedruckt werden. ob die auch wahrscheinlich in China gedruckt werden. Aber
schon,
da haben die natürlich ganz andere Kapazitäten, ganz andere Möglichkeiten. Also da kann ich mir natürlich echt vorstellen, dass da Riesenalarm ist. Und das aber natürlich auch, weil der Markt da so dermaßen groß ist, die Nachfrage natürlich auch extrem groß ist. Und wir haben ja, glaube ich, damals ja schon gesagt, also wer da jetzt investmentmäßig reingeht, kann nichts falsch machen, weil die Karten viel zu günstig sind für den Verlust, den du vielleicht gehst, ne? Also, was ich immer wieder sage, ist ja, du gehst ja, wenn du für 200 Euro eine Karte einkaufst, mehr Risiko, als wenn du eine für 20 Euro einkaufst. So, verstehen viele Leute nicht, weiß ich, Grüße gehen raus, aber es ist nun mal so und du kannst halt mehr verlieren und deswegen denke ich immer so bei diesen japanischen Karten, hättest du einfach en masse kaufen können, so, also die waren ja alle da, Kartmarke war sehr früh da, ne, man konnte die sehr früh da kaufen, auch wenn sie keine eigenen Reiter haben und kein eigenes Bild und so, aber du konntest sie unter den japanischen Karten ja immer finden.
Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ne? Ich glaube, so die ersten chinesischen Karten, die mehr Reprint-Charakter ja auch hatten, ne? die sind gestiegen, waren aber auch relativ erschwinglich zum Start.
Sehr. Ja.
Anders ist es jetzt bei den Jump-Packs zum Beispiel. Ne? Genau. Wo wir jetzt, wenn wir über diese 151-Karten sprechen, egal ob das ein Pikachu, ein Nachtara, ein Gengar ist, also die sind ja wirklich, wirklich teuer. Und da würde ich auch davor warnen. Also da würde ich echt mit Vorsicht Einzelkarten kaufen.
Ja, es ist halt jetzt, wenn du jetzt sagst, natürlich gerade, dass die wo das vorgemacht hat, war ja die Pikachu, Kapitän Pikachu aus dem Anime. Die hat es ja vorgemacht im Sinne von, hey, es gibt eine japanische Chase-Karte auf einmal. So, wenn du jetzt Anime-Fan bist, dann kannst du auch relativ gut die anderen Trainer kurz mal mitnehmen, weil die sind noch einigermaßen erschwinglich. Und ich natürlich die Gefahr, die du da ja auch hast, es heißt immer so schnell chinesisch exclusive. So. Wenn wir nicht mal wissen, wie viel die immer drucken, was sie genau machen, wie sie es tun, wie sie es veröffentlichen hier und da, wie sicher sich die Leute immer sind, dass das jetzt chinesisch exklusiv ist. So, ich dachte auch nicht, dass sie das Garatina auf Chinesisch nochmal nachdrucken. Was ich mir übrigens geholt habe, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt raus. Also da bin ich jetzt einfach raus. Vielleicht hole ich mir die Karte immer nochmal in Japanisch, wenn es dann sich irgendwie nochmal beruhigt. Glaube ich nicht. Kurzer Spoiler. Ich glaube nicht, dass die Garatina jemals wieder im Preis fallen wird. Dafür ist die Karte auch zu geil. Also ich rede Garatina Lost Origin. Aber ganz ehrlich, sorry, ne? Da sind wir nicht sicher, warum sollten die drei Starter aus dem Anime, ne, diese Karten nicht 1:1 nochmal in unsere Sets kommen? Also der Grund ist mir einfach nicht klar. Vielleicht haben sie bei dem 151, kann ich mir vorstellen, Gengar, und das könnte exklusiv, wirklich, so von meinem Gefühl her. Aber sag mal, die Jam-Packs, ob die jetzt so exklusiv sind oder ob die nach Tara-Karte nicht bei uns in der Promo auf einmal erscheint, bin ich halt nur krass, dass die Leute immer so sagen, das ist jetzt so.
Ja, halt. Würde ich mich auch nicht drauf verlassen, ne? Also ich finde, noch besserer Vergleich als die Giratina ist ja die Latias Tech-Team-Karte, die ja dann auf einmal nochmal verfügbar war im Chinesischen, wo die jetzt im Englischen 2.000, 3.000 Euro kostet, ne? Wo du sie da auch für verhältnismäßig teuer, aber ich glaube, die war für 200 Euro oder was verfügbar. Genau. Was ja dann trotzdem für diese Karte sehr gering ist, ne? Aber ich bin da bei dir. Ich würde mich auch nicht drauf verlassen, dass die exklusiv bleiben, weil da weißt du nie, was für eine Strategie da tatsächlich Pokémon irgendwie fährt. Und selbe Geschichte haben wir gerade bei dem japanischen Mew, dass der so krass limitiert war, was jetzt ja für, ich glaube, 20.000 zuletzt weggegangen ist, ne? Auch das wäre eine Karte, die würde ich nie kaufen, ja, weil ich immer die Angst hätte, es kommt der eine Tag, wo doch mal dann, keine Ahnung, wie du sagst, eine englische Promo in irgendeiner Kollektion ist und zack, ist das Ding weg. Ne, wir haben es auch bei der, was war das denn, die Friends, Alola Friends zum Beispiel, ja, auch gesehen bei der Karte, ne? Die ja auch immer Japan exklusiv war und dann kam der Moment, zack, auf einmal im chinesischen Reprint in der Jubiläumsbox, wo die auch immer drin war.
Ich finde aber diese Karte, ich weiß, du hast sie auch, finde ich immer sehr, sehr witzig, wie krass Alola quasi von den Trainern her, wie beliebt das war, im Gegensatz zu denen, wo du ja jetzt heute dir diese Art von Karten hinterhergeworfen werden und die kosten gar nichts. Also, die kosten wirklich gar nichts. So. Und da denke ich mir immer so, wenn das doch so beliebt ist, aber das ist eine reine Rarität. die Karte, oder? Also ist, oder die besondere Bindung zu Alola, das haben wir am Zuma wieder gesehen, nein, dass das diese Rarity. Karten auch gut steigen.
Nein, das war komplett Rarität und wie gesagt, für mich, dann kommt es wieder aufs Artwork an. Ich fand das Artwork auch immer cool.
Ja, mit, das diese ist das mit dem Feuerwerk, ne? Cool. Ja, wo sie genau. Da stehen, ja. Hm.
Ja, aber ich habe die jetzt im Chinesischen und damit bin ich total happy.
Reicht, ne? Aber das ist halt die Geschichte, dass wir immer wieder sagen, ja, wenn es ja aufs Artwork ankommt und Koreanisch kann ich verstehen, vielleicht nachvollziehbar, das fühlt sich anders an, ist nicht cool, aber jo. Diese leuchtenden chinesischen Karten, das macht Hammer, einfach Spaß. Oder?
Ja.
Wie bitte?
Hammer, oder? Dieser Effekt, das haben wir ja am Anfang immer gesagt, die hast du in der Hand und denkst dir, wow, was ist da denn los?
Bisschen kindlicher dadurch, finde ich. Also ein bisschen spielerischer, aber es ist so ein bisschen prolliger, weißt du, also ein bisschen geiler, so nach dem Motto, guck mal, meine Karte leuchtet richtig krass. Und so, und das ist, finde ich, in Chinesisch schon so, also wie so ein hochgetuntes Auto. So, weißt du, finde ich geil, finde ich super, finde ich großartig. Nee, also Surf and Turf, so ein Gericht ist das. Also du sagst jetzt so, nee, also Fisch alleine reicht mir nicht, da muss noch Fleisch dazu, so ist eine chinesische Karte.
Wenn, dann so. Voll auf die Mütze, ne? Ja, genau.
Genau, so ist die. Also du kannst sie ja nicht noch mehr leuchten lassen, diese Karten. Ja. Also es geht einfach nicht. Ich habe jetzt auch nochmal in den Kommentaren, hier rotiere ich mich ja mal dran, habe ich gesagt, ich mache jetzt nochmal ein chinesisches Video und wir müssen, dürfen wir nicht vergessen, was mir so ging, als ich ins Hobby kam, es wird ab und zu wenig Basic geredet. Deswegen versuche ich hier ja immer wieder in diesem Podcast auch immer nochmal kurz zusammenzufassen und immer ein bisschen einfacher und die Sprache und so, weil ich das selber nicht so störend finde in einem Podcast, aber wenn du ganz neu reinkommst, ne, und nicht mal so genau weißt, was ein Display ist, so, oder nach dem Motto, was ist jetzt ein guter Preis, ein schlechter Preis, versuche ich das ja immer so ein bisschen einzuordnen und da wurde ich jetzt nochmal gefragt, deswegen gucke ich mir in die Kommentare, ob man nicht nochmal die chinesischen Karten vorstellen kann. Und dann ist mir wieder dein Satz aufgefallen, wie ätzend Card Market ist. Das Raussuchen nervt ja jetzt fürchterlich. Also, und im TCG, auch da kannst du jetzt nicht den Chinesisch-Filter. Hast du irgendwo eine Plattform, wo du schnell einfach mal Chinesisch-Filter oder das gibt's momentan irgendwie nicht. Ne? Also gibt's bestimmt. Also wenn's wisst, schreib's mir bitte in die Kommentare. Aber es nervt mich voll, dass ich mir nicht alle exclusive, sag ich selbst, anzeigen lassen kann. Nervt mich.
Keine Ahnung, vielleicht auch mal auf Instagram gucken. Da gibt es mit Sicherheit auch irgendwo mal einen Post, was alles gerade exklusive Karten sind. Und du daran findest, kann man sich ganz gut orientieren. Ne?
Also ja, du findest es im Internet auch so normal. Also auf den Seiten, so Pokebeach und so, glaube ich, kriegst du das auch. Aber ja. Pokezentrum, da hast du es auch dann nochmal drauf und so. Da gibt es schon eine Aufbereitung, aber es ist halt immer so nervig. Du wirst dir ein bisschen Mühe geben in dem Video. Und wenn du dich dann nicht darauf verlassen kannst, dass der Filter wirklich greift, im Sinne von, du vergisst jetzt nicht eine Karte. Also ich habe ja neulich gesagt, wie die Celebrations-Karten durch die Decke gegangen sind. So, und dann zeigt es mir halt bei dem Polkadot der Data.io, zeigt es mir das halt, ne, in diesen zwei Sets an, der Celebrations. So, und jetzt bin ich ja nur durchs eine durchgelaufen, wo die Karten der PSA 10 hochgestiegen sind und richtig krass. Hab natürlich das andere vergessen und sah dann, die Common Mimikyu, die so, ist auch so dermaßen gestiegen. So, und das ist immer ein bisschen, schade, wenn du das dann vergessen hast am Ende des Tages. Deswegen ist natürlich die technische Hilfe immer super. Gib mir bitte mal gerade alle chinesischen Karten. Ja, aber Card Market lässt uns da im Stich.
Ja, vor allem die Exklusiven fände ich dann wieder spannend. Ne? Das fand ich auch bei den japanischen Karten immer wieder mal spannend. Das wäre übrigens auch mal was man, glaube ich, gut machen könnte. Welche Art Rares gibt es denn eigentlich nur auf Japanisch jetzt in der wo die Ära auch zu Ende ist, in Kamazin und Purpur?
Gibt es da viele? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, zuletzt hatten wir ja das Mauzi zum Beispiel.
Das Mauzi, das ist auch noch sehr günstig zu haben.
Ja, verhältnismäßig, ja. Aber das wäre ja zum Beispiel eine Karte, das ist ja zusätzlich nochmal Gen 1 Pokémon, ne? Das kommt ja nochmal on top.
Geil gezeichnet übrigens. Besondere Karte, Künstler. Ja.
Also ja. Sowas ist auch immer spannend. Ich hatte das damals ja in einem Video über die Tech-Team-Karten zum Beispiel mal gemacht. Welche Tech-Team-Karten in der alternativen Form sind jetzt wirklich JP-exclusive? Und die sind noch verhältnismäßig mehr gestiegen als die anderen.
Ja, die Promo generell, es nervt ja auch immer so, ne? Also, wenn du jetzt auch wieder auf Card Market gehst, wenn du es echt nicht weißt, wo wir gerade wieder bei den Anfängern sind, ne? Wie du die Schwert und Schild, und da heißen die Black Star Bro, und es nervt alles so fürchterlich, dass du halt die Filter dann immer dementsprechend setzen musst. Und du gibst Promo oben ein und findest gar nichts. Also, dass du, deswegen gehen die Promokarten, glaube ich, auch oft an dir einfach vorbei oder kriegst erst mit, wenn sie dann en masse gestiegen sind. Da musst du echt schon drin sein im Game, so. Oder du musst ja auch wissen, dass die ETBs jetzt alle gerade nicht verfügbar sind und dadurch die Promos auch eine bessere Chance haben. Und du musst ja auch noch wissen, ja Moment, also deine Mew, die du da als Promo hast, die war in der UPC 151, aber auf Japanisch war die im Set und ist die Chase, boah, Alter, also das nervt natürlich
auch. Ist aber auch so ein gewisses Quality-Gate, dass jetzt wirklich nicht jeder einfach blind hier kaufen kann, weil wir sagen, ey, es ist viel zu einfach. Wenn jetzt Suchen auch noch einfach wäre, dann könnte es ja wirklich jeder.
Stimmt. Also ChatGPT übrigens geht gar nicht. Also könnt ihr voll vergessen, da könnt ihr euch halt nicht drauf verlassen. Momentan noch nicht, das wird sich im halben Jahr ändern. Aber momentan geht das halt auch nicht. Also kriegst du nur eine gute Quelle am Ende des Tages, wo du nachgucken kannst. Aber das ist schon wild. Aber finde ich gut mit dem Quality Gate. Was ich dir noch zum Abschluss erzählen möchte, das interessiert dich ja wahrscheinlich immer wieder. Ich war auf dem Flohmarkt.
Erzähl.
Das war Gott sei Dank überdacht. Das Wetter, ich weiß nicht, ist es in Nürnberg auch so schlecht? Also es ist ja in ganz Deutschland gefühlt.
Ja, auch schlecht, ja.
Extrem schlecht. Also wenn ihr das jetzt hört, hoffentlich ist das Wetter dann wieder besser. Aber war extrem schlecht und war überdacht auf so einem Metro-Parkplatz. Das war sehr gut. Ich war zufälligerweise letztes Jahr auch schon da, habe es aber gar nicht gemerkt, dass ich wieder zum selben gefahren bin. Und dort habe ich den Steel Duck getroffen. Grüße gehen an der Stelle raus, kommt auch in den Podcast. Und wir haben dort die Kappador-Challenge Gast gegeben. Drei Stände waren wir tatsächlich erfolgreich, wo wir tauschen konnten in irgendeiner Form. Das ist ganz witzig, wenn du dann mit den Leuten da hingehst und durchstöberst dann deren Bulk-Karten oder wenn sie gerade was angekauft haben oder wenn sie was gemacht haben. Also das macht schon Laune, ne? Und du merkst plötzlich, wie die Bulk-Karten so eine, bei allen Leuten, hoffentlich habe ich jetzt eine am Stand. So. Und ansonsten die Fake-Karten waren total reduziert. Das hat mich gewundert. Einige Stände gab es, was ich aber irgendwo nachvollziehen kann, die machen eine Mischung. Also sind selber Pokémon-Sammler und Verkäufer und haben da richtige Binder, haben aber zum Beispiel Blüschis, ne? Also wer das jetzt gerade auf YouTube sieht, habe ich hier halt gerade einen Enton hoch hier. Na, es ist halt dann eine andere Ware, aber dadurch hast du natürlich einen anderen Preis für so ein Plüschi. So, kann man jetzt wieder drüber halten, was man will und was man macht. Ich hatte den nur sofort abgestempelt, auch hier schöne Grüße, als werden die Fake-Karten. Nein, die Karten waren original, aber so ein bisschen drumherum Spielerei, Flohmarkt-mäßig, war dann nicht original. Die Preissteigerung lag trotzdem bei 100% als zu Temu. Aber, na meine Güte, also da mache ich dann beide Augen zu. Auf jeden Fall keine goldenen Fake-Karten. Und da hast du wirklich verzweifelte Eltern überall rumlaufen sehen und das war, also deswegen, da muss ich auch nochmal irgendwie ran, dass wir irgendwie mal so ein Standardvideo machen für Eltern. Das ist, seit Jahren sage ich das und das muss mal gemacht werden, weil auf diesem Flohmarkt, da passieren Geschäfte, boah. Aber es gibt halt diese geilen Leute, ne, Steel Dog gehört dazu, drei Leute, die ich da getroffen habe, den ich auch getauscht habe, da habe ich auch gleich ausgesiebt und habe gesagt, ich mache natürlich nur mit denen, die wirklich Sammelleidenschaft, das ist ein Nebengewerbe-Business und dass die ein, zwei Mystery-Packs da rumliegen haben, finde ich zwar nicht geil, aber habe dann selber welche gekauft mit meiner Tochter und mir, weil, komm, kannst du ja mal machen, den Händler unterstützen in dem Moment, aber es ist natürlich Geld verbrennen. Und das ist so schwer, finde ich, dann auf so einem Flohmarkt als Eltern da in irgendeiner Form einen Überblick zu gewahren.
Ja, also bin ich komplett dabei. Ich hatte auch schon mal ein Video gescriptet zum Thema Fake-Karten. Wie erkenne ich eigentlich Fake-Karten? Weil ich glaube, das ist trotzdem für viele Eltern ein Game-Changer, wenn sie sich mit sowas vorher mal zumindest 5 Minuten beschäftigen. Muss ja gar nicht super lang sein, aber zumindest mal so 3, 4 Indizien, wo man dann vielleicht hinschaut, ne? Also Struktur, Schrift, ja, generell der Holo-Effekt, ne? Also wenn man da ein bisschen Gefühl dafür bekommt, da geht man auch wesentlich entspannter durch so einen Flohmarkt durch.
Die Preise nerven da aber auch, ne? Also da ist natürlich so, wenn du nicht selber im Game bist und dann werden dir die Preise für die Kinder so zugerufen. Also ich weiß nicht jede Illustration Rare Karte vom Preis auswendig, ne? Aber hab natürlich ein gewisses Gefühl dafür.
Klar.
Aber ob die jetzt 10 Euro kostet oder 2 Euro, ist auf so einem Flohmarkt natürlich schwer. Deswegen Respekt wieder an alle Leute, die die Preise vorher rausschreiben und das machen. Ich kann auch verstehen, wenn du auf dem Flohmarkt dazu eben keinen Bock hast, so am Ende des Tages. Aber ich habe eigentlich durchweg gute, gut, ich bin auch nur an die Stände gegangen, die ich positiv erachtet habe, gute Erfahrungen gemacht, gutes Videomaterial gesammelt, viel Spaß zusammen mit den Leuten gehabt. Deswegen, wenn ihr das hört, das Witzige ist, ich sage den Leuten das teilweise nicht, dass ich ja einen Podcast habe oder dass wir auf YouTube sind. Deswegen wissen die gar nicht, dass wir jetzt über sie sprechen. Auch gut, oder?
Ja.
Genau, bevor jetzt wieder einer sagt, der Film ist ins Gesicht, nein, habe ich da natürlich da nicht gemacht, da ist dann einfach nur die Aufzeichnung bei den Geschichten und so weiter und so fort. Aber da könnt ihr euch freuen. Ich habe auf jeden Fall jetzt in meiner Challenge, habe ich jetzt geschafft, Händler, Trade Day quasi, dann Flohmarkt und dann einmal persönliche Einladung, Tattoo-Studio. Also ich habe 4 verschiedene Dinge geschafft.
Respekt.
Oder? Jetzt fehlt noch hier das eigene Event, Hennas. Ich habe hier noch ein Büro nebenan. Das ist leer. Da könnten wir Tische aufbauen etc. Ich sag mal so 15 bis 20 Leute, entspannter Abend, könnten wir machen. Mhm. Müssen wir aber innerhalb der nächsten 3 Monate machen.
Ja, wir haben zwar Urlaubszeit, aber ja.
3 Monate hast du ja hoffentlich keinen Urlaub, oder? Selbst du nicht. Als Arzt brauchen die Leute dich doch.
Ja, aber ich bin ja wieder in der ganzen Welt unterwegs, weißt ja. Ärzte ohne Grenzen wird ja überall gebraucht.
Ja, das ist so. Das ist so. Ja, deswegen, das wäre nochmal eine ganz schöne Geschichte. Aber wie gesagt, die Challenge läuft und zeigt nochmal die schönen Facetten vom Sammeln. Und ihr dürft natürlich alle kommen und hier über eure Investments reden, aber ich merke halt immer wieder, ich kriege immer mehr schlechte Laune dadurch, als dass ich viel Spaß habe. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch viel erzählen, ne? Wenn du das hast. Der Zero hat ein Video rausgehauen. 11 Minuten ging es, wo er sich darüber aufgeregt hat, dass das alles so kommerzialisiert wird. Hast du es gesehen?
Nee, aber kann ich mir tatsächlich auch nicht anschauen. Also, ich finde, wenn man irgendwie selbst nach dem Motto gelebt hat und ja, er ist schon Sammler geblieben, aber jetzt zu sagen, er wäre nicht kommerziell unterwegs, ist ja auch völlig an der Realität vorbei.
Ja, genau, also es ist so ein bisschen, also erstmal im Schutz zu nehmen. Also er sagt ja erstmal nur, wir reden über die Preise der Karten am Ende des Tages und nicht mehr, wie schön die Karten sind. So, und
ja, aber das ist ja auch sehr vereinfacht dargestellt. Also.
Ja, natürlich. Aber es ist erstmal so, dass dann erstmal die Kommentare darunter waren, hier, Kollege, aber du blendest ja auch den Preis der Karte rein. So, ja. Und du freust dich ja über wertvolle Karten auch mehr und mehr Emotionen als nicht wertvolle. So, dann ist es ja auch so, wenn man selber Content Creator ist, hast du ja immer das Problem, dass wenn du nicht unabhängig bist, sondern davon lebst, musst du ja auch dementsprechend Werbeangebote annehmen, die dir dann irgendwas bringen, irgendwas machen und so weiter. Übrigens da immer aufpassen, ne? Leute, wenn ihr Content Creator seid, ne, und kriegt von den Leuten die Displays zugeschickt zum Öffnen, ne, die müsst ihr versteuern, ne? Also nur, dass euch das klar ist, das ist geldwerter Vorteil, ne? Also ihr könnt jetzt nicht euch das zuschicken lassen für 130 Euro, ihr müsst es dann versteuern. Also ihr müsst sagen, das sind Einnahmen von 130 Dings. Wenn ihr es aufreißt, nichts zieht, dann müsst ihr den Betrag versteuern. Also nur das, also nebenbei mal so, nur mal nebenbei. Also das heißt, ich verstehe sein Business da auch komplett, ne? Aber es ist so, diese emotionalen Ausbrüche sind natürlich immer ein bisschen schwierig. Das muss Zero sich natürlich auch gefallen lassen, sobald wir sind große Fans und er tut ganz viel für das Hobby und viele, also der Meister dabei erzählt sogar, er kam über Zero ins Hobby. Hammer krass. So, deswegen, wie geil ist es bitte? Aber trotzdem ist das natürlich genauso wie bei den Händlern, wo ich das mit Whatnot auch überhaupt nicht ertragen kann. Also ich finde, also ja. Der Händler, den ich echt lieb habe, wo ich denke, mag ich mega gerne, aber das ist halt echt nicht cool. So, können wir vielleicht auch immer mal drüber sprechen. Aber da war wieder so dieser Punkt, ich verstehe die Kernaussage, ne?
Aber vielleicht ist das ja auch ein ganz, ganz cooler Weg, ne? Weil ich fand Zero früher extrem cool anzuschauen. Habe ich wirklich ganz, ganz viel angeschaut, weil er wirklich extreme Leidenschaft hatte. Und genau das, was er beschreibt, ist mir auf seinem Kanal aber auch passiert. Ich fand ihn dann irgendwann zu kommerziell und es ist dann irgendwann, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist es stumpf geworden, wie du sagst, ne? Dann war natürlich auch Kooperation mit dem einen oder anderen Werbepartner ganz mit dabei. Ja, also das will ich keinem abreden, das zu tun. Ja, also ist ja auch wirklich, wie du sagst, wenn du Geld verdienen willst damit, dann musst du es auch ein Stück weit machen. Und vielleicht ist es jetzt so der Punkt, wo es wieder so ein bisschen mehr in Richtung Leidenschaft geht. Ja, und das fände ich, steht ihm auch gut und von daher fände ich es einen Weg, den ich begrüßen würde.
Das Problem ist ja, das ist immer so ein bisschen, wenn du über Kunst redest. Das ist so ähnlich wie du sagst, mir ist es egal, ob mein Video bei den Leuten ankommt oder nicht, so, weil das ist dann das Argument, du solltest den Prozess und den Weg, aber trotzdem wollen wir ja alle irgendwie Anerkennung, so. Und ich glaube, das ist es. Oder nach dem Motto, wenn wir jetzt auch nur merken würden, sind wir mal ehrlich, Hennas, uns beide würden jetzt hier nur 9 Leute hören, so, dann würden wir sagen, dann lass lieber einen Zoom-Call aufmachen und unterhalten uns alle mal. Da haben wir alle mehr von, als dass wir einen Podcast jetzt machen müssen. Das ist ja schon schön, dass viele Leute sagen, ey, geil, Andreas, dass du das jetzt durchziehst, dass immer wieder was kommt, dass wir was machen können, endlich ist Verlass drauf und so weiter, ne? Und dass das auch so ein bisschen motiviert und so. Aber es ist halt am Ende des Tages, wenn
aber
du das
immer... Aber es geht ja nicht wirklich um Anerkennung in dem Maße. Uns geht es ja wirklich darum, eine Community mit aufzubauen, wo das wir halt sagen, ey, da können wir auch unser Hobby ein Stück weit teilen, ne? Also da bin ich eher dabei, weil also aus finanziellen Gründen, da haben wir vorhin mal über die Beträge zumindest mal gesprochen, da brauchst du keine YouTube-Videos machen. Da kannst du es auch sein lassen. Vor allem in der Nische, in der wir uns bewegen, da funktioniert das wirklich nur in den wenigsten Fällen.
Ja, genau. Es ist halt ein Hobby feiern, so. Und auf der anderen Seite, wenn es nicht so teuer wäre, wäre es ja auch wieder langweilig. Also wir sind ja erwachsene Leute. Also dieses Gambling macht ja schon Spaß am Ende des Tages. Und da gibt es immer diese Extreme in beide Richtungen. Ne? Deswegen, ich verstehe auf der gewissen Seite halt, was Zero meint. Aber das andere ist, also ich gucke ihn zum Beispiel nur noch, wenn ein neues Set rausgekommen ist. Nur dann gucke ich ihn. Also es ist für mich nur noch das neue Set, weil da macht es mir immer Spaß, wie er die Karten einschätzt, welche er gerade sieht, dass er auch mal bei der einen oder anderen Karte stehen bleibt, wo ich gedacht hätte, okay, ein anderer wäre rübergegangen. Dieses tiefe Fachwissen und dann doch noch die Begeisterung am Ende des Tages. Und was ich halt auch gut bei ihm finde, ist halt dieses, er ist halt Content Creator mit Pokémon hauptberuflich. Alter, geil. Also macht das erstmal, aber dadurch hat er auch natürlich so andere Verpflichtungen und ist nicht mehr ganz so locker, flockig dabei wie vorher, ne?
Ich glaube, auch sein Erfolg, den hat er sich ja absolut verdient. Der war ja wirklich der Erste, der Größte, der da mit dabei war, hat das wirklich in einer Regelmäßigkeit betrieben und das ist ja das, was wir auch immer sagen, das muss man wirklich hoch, hoch anerkennen, ne? Da auch wirklich über die Zeitspanne dabei zu bleiben. Und ich glaube auch, dass das normal ist als YouTuber, wenn dass du so eine Reise gehst und dich auch mal in verschiedene Bereiche irgendwie mal reintraust und mal gucken, wie fühlt sich's denn irgendwie an. Ich fand zum Beispiel seine Videos, und jetzt, ich bin kein Spieler, ne, also ich spiele das TCG nicht, aber da, wo er wirklich mal ein bisschen mehr da reingegangen ist, auch mal Turniere zu machen, Decks aufzubauen, hast du auch wieder seine Leidenschaft gemerkt. Und ich glaube, das ist das, was du, wo du immer wieder drauf zurückkommen musst. Ne? Wo habe ich denn Leidenschaft dafür? Ich glaube, du hast es beim letzten Mal so gesagt. Wofür möchte ich eigentlich so als YouTuber stehen? Ne? Was ist eigentlich so meine Reise? Ja, ist es Investment? Ist es das Thema Sammeln? Ne? Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege. Ich glaube, da muss man aber bei seinem Weg bleiben.
Ich habe halt, das habe ich, kann ich auch erzählen, das merkt man, glaube ich, auch, ich habe ja eher Spaß an diesen Content Creation, so. Das ist ja etwas, was mir Spaß macht. Also wenn man da mehr Zeit hätte, wäre natürlich geil, so am Ende des Tages. Und ich nehme es ja oft für die Blaupause für meinen Job. Deswegen ist das immer für mich keine so krass. Wenn ich jetzt nochmal abends 2-3 Stunden da dran sitze, ist das für mich nicht ganz so krass wie für andere, die halt dann einen ganz anderen Job wieder ausüben, ne? Und deswegen, ich finde Content Creation noch immer spannend und finde es auch noch gut und was man so machen kann. Aber der Invest ist natürlich schon heftig, ne? Also, was du an Zeit gehst, aber auch was du an Geld gehst. Und die Leute sehen immer diese hochproduzierten YouTube-Videos mittlerweile und die wissen gar nicht, was dahinter steckt und wie krass das ist. Oder die wissen auch nicht, dass wenn Zero mit seinem Cutter spricht, das macht dann ja auch jemand für ihn so. Und den muss er ja auch bezahlen. Für den hat er ja auch Verantwortung. Und wenn du sowas hast, musst du in businessmäßig auch mal andere Entscheidungen treffen, damit das Geld einfach reinkommt. So, und du musst die Leute bezahlen. Und da sind immer, sag ich mal, so alle Leute immer sehr schnell mit dem Urteil, bei uns könnt ihr es gerne machen, weil wir machen es ja, sag ich mal, zum Hobby, ne? Und da ist es dann ja auch so völlig, ja, also wenn du bist halt ein Idiot, wenn du es kritisierst. Und was ich immer so krass finde, die Leute zahlen ja nichts dafür. Das finde ich ja noch immer so krass. Also ich verstehe es ja, wenn du im Hotel bist, und das ist schlecht gewesen. Hast 160 Euro gezahlt und alles war ätzend. Dass du dann eine schlechte Bewertung schreibst, verstehe ich ja. Aber hier in diesem Free-Content kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Oder auch wenn du das nicht magst, dass wie lange du das anhören musst und so. Finde ich total krass. Und dieses Feiern des Hobbys ist ja nur das Zerstören des Hobbys. Also die Leute wollen ja zerstören, dass andere Leute da Spaß haben. Das finde ich total krass. Und deswegen ist es so geil mit dieser Community. Und ich bin ganz gespannt. Ich fahre nächste Woche nach Köln für eine Woche. Dann treffen wir uns dort und tauschen wieder mal eine Carpador-Karte. Aber es zeigt, du musst dir ein bisschen Mühe geben. Du musst ein bisschen Story haben, damit du ja auch sagen kannst, warum treffen wir uns jetzt in Köln ausgerechnet? Oder dass du halt auch sagst, wo bist du gerade? Und da ist mir aufgefallen, was wir beide mal kurzfristig hatten, war, was sollen wir denn zum 100. Mal im Poketalk erzählen? Weißt du, uns sind die Themen irgendwann mal ausgegangen, wo wir so sagten, was sollen wir denn jetzt wieder machen? Was sollen wir denn tun? Oder in den Streams, die wir dann auch zeitweise regelmäßig gemacht haben. Aber wenn du dann gar keinen Aufhänger hast, dann war es natürlich immer irgendwie doof. Deswegen brauchst du die Community, die mit neuen Dingen kommt, die neue Dinge macht, die neue Dinge erzählt, die du da einordnen kannst, wo wir heute wieder von dem Meisterball geredet haben, vom Simander und so. Und dann finde ich das auch geil, wenn du verschiedene Sichten auf die Sache dann darlegen kannst, weil so wächst das natürlich. Und durch das Internet haben wir hier eine Möglichkeit, Hennas, dass wir beide das hier machen können, ohne dass wir uns gerade sehen müssten oder die Karten mitschleppen müssten.
Ja. Es hat natürlich den Nachteil, dass du deine Van Gogh-Pikachu-Karte immer noch nicht hast, ne? Dass wir uns nie sehen, aber.
Ja, aber Nürnberg ist halt auch echt weit weg, ne?
Also, Nürnberg ist von Hamburg genauso weit weg wie Hamburg von Nürnberg, würde ich sagen.
Ah, würde ich anders sehen. Würde ich anders sehen. Ja, ich finde, aus Nürnberg kommt man leichter nach Hamburg als von Hamburg nach Nürnberg. Es werden viele Hamburger jetzt wissen, was ich meine. Das Witzige ist, ich bin ja öfter mal in München, ne? Aber das hilft uns nichts, ne? Ja, vielleicht doch. Vielleicht soll ich einfach mal im Auto fahren. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Dann hätten wir das. Hätten wir nicht. Gut, wir kriegen es hin. Wir haben jetzt 3 Monate Zeit. Nochmal so ein Ding. Also, wo wir nicht beide nicht weiterkommen, das können wir euch auch nochmal sagen, wie wir so eine Veranstaltung nochmal gemeinsam hinkriegen. Da kommen wir irgendwie nicht weiter. Aus folgendem Grund, dass wir nicht genau wissen, was machen wir drumherum. Also, was ich erzähle dir gerade von diesem Storytelling. Also, wenn du sagst, die Carpador Challenge, dann ist es auch total cool. Beispielsweise beim Steel Dark, den habe ich vorher angeschrieben. Hey, ich komme mit dir vorbei mit Kamera, wir teilen es auf, meine Tochter ist dabei, wir tauschen Carpadore, bla bla bla, sowieso, etc. Hammergeile Atmosphäre, alles super, alles easy. Und dann kam es ins Gespräch, jetzt kommt er in den Podcast. Und weißt du, so geht's immer weiter. Wenn du jetzt aber einfach nur sagst, wir treffen uns da, des Treffens wegen. Das ist immer so ein bisschen cringe. So. Oder dann musst du halt schon Trade Night machen. Und Trade Night wieder wie viele Leute. Und dann denke ich mir, ey, dann geh ins T-Bug Center den ganzen Tag. Das macht der Flo super. So. Ey, dann bist du da. Das ist mir immer wieder zu hektisch. Dann auf der anderen Seite, ja, aber nur kleiner Kreis, ist das nicht wieder zu elitär? Dann, boah, machen wir jetzt, spielen wir das neue Pokémon dort, auf der Switch beispielsweise. Ja, aber haben wir da Bock drauf? Machen wir so einen Misch? Am Ende des Tages, ich weiß, was du sagst, wir müssen einfach mal anfangen, ne? Das hast du jetzt, aber nur damit ihr Bescheid wisst, wir wollen da gerne was machen, aber wir kriegen noch nicht so richtig wir kriegen es nicht rund, so.
War das jetzt der Aufruf, oder? Auch mal in den Kommentaren vielleicht die eine oder andere Idee, wenn ihr was Geiles habt, haut's einfach mal gerne raus, wir sind da super offen für Vorschläge.
Ja, ein bisschen Kohle haben wir auch. Wie gesagt, Räumlichkeiten hätten wir in klein. Wir hätten ja auch Räumlichkeiten in groß. Also zum Beispiel in Hamburg kann man auch sehr günstig, sag ich mal, größere Räume anmieten, gerade wenn das so ein bisschen Kultur und wir sagen, dürfen auch Kinder kommen und so weiter. Gerade diese leerstehenden Sachen. Ich habe hier ganz gute Kontakte zur Kreativgesellschaft, die sagt, hey, wenn ihr das was macht, ihr müsst zwar ein bisschen was zahlen, aber das können wir dann nicht übernehmen. Das, wie gesagt, daran soll es jetzt nicht scheitern. Aber wisst ihr, es ist halt immer das Problem, wenn du dann dir Mühe gibst, Eintritt. Jetzt war zum Beispiel, ich hatte doch damals dann nochmal Corona zum Schluss nochmal, als ihr beim Flo wart und kann ich da sein. Das heißt, das ist dann nochmal viel mehr Aufwand, als ein Video zu drehen. Und das schafft man ab und zu nicht. Deswegen Aufruf, ne? Also wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr sagt, das findet ihr cool, das wollt ihr machen, ich würde natürlich immer sagen, an den Heimatstandorten Hamburg, Witten oder Nürnberg geht es immer für uns am einfachsten, weil einer kann es dann in die Hand nehmen, kann es dann machen und die anderen müssen dann quasi nur noch vorbeireisen. Ist schon ganz gut. Und das Problem ist, ich brauche natürlich dann auch, wenn wir zum Beispiel in Hamburg es machen und wir sagen, wir werden ein paar mehr und wir wollen jetzt mehr als 15, 20 Leute haben, und machen das im größeren Kreis und da sollen vielleicht Zielprodukte noch verkauft werden, was weiß ich, dann müssen wir wieder ganz anders reden. Und deswegen brauchen wir mal so ein Commitment. Vielleicht, pass auf, Hennas, wir machen Folgendes, ich mache mal über Instagram so einen Aufruf mal, wer denn Interesse hätte. So, die sollen dann alles mal alle abstimmen und dann stimmen wir nochmal ab, wo, nach der Örtlichkeit, weil dann könnte man auch ein bisschen nach Menge gehen am Ende des Tages. Und wie gesagt, der kleine Kreis, aber vielleicht können wir es auch als Vorbereitung nehmen. im kleinen Kreis zu starten mit den 15, 20, um dann mal wieder was Größeres zu Weihnachten oder so zu machen. Aber mir persönlich wäre nur wichtig, dass auch irgendwie vormittags oder nachmittags irgendwas mit den Kiddies und abends dann nochmal so ein bisschen serious, so ein bisschen Expertentalk mitnehmen. Da kommen dann die fetten Koffer raus, sag ich mal. Würde ich gut finden.
Sehr schön. Nee, ja, würde ich auch richtig cool finden. Ich glaube, da müssen wir wirklich, wie du sagst, das ist immer mein Spruch, ne? Da muss man einfach mal starten, einfach mal was machen und dann entwickelt sich das Format. Und ich glaube, da ist es auch noch eine Reise, die wir gemeinsam gehen und es werden immer wieder Ideen kommen und ich glaube, das ist auch
ja, ich das sag mal so,
coole, dass
sich das weiterentwickelt. Witten macht Rafa sofort wieder, wenn wir jetzt wieder loslegen, dann geht das sofort los. Also wenn
hat er ja schon angekündigt, ne?
Würde also, ich gerade ja, sagen. Klar. Wenn er sich dann auch noch ans Ticketing hängen könnte oder an solche Sachen, weil wir hatten ja letztes Mal auch das Ticketsystem drin, das fand ich ganz cool, weil wir hatten ja so ein Commitment, dass genug Leute kommen, das war halt einfach, das ist halt gut zu wissen, wenn du jetzt sagst, nicht, und ich glaube, wir waren da bei 3 Euro, ne?
Also ja, war ich glaube, 3 Euro war aber, wie du sagst, ne, einfach bloß um eine Hausnummer zu haben, dass wir da nicht überlaufen werden und also,
genau. Oder dass sich 1000 anmelden, wir Leuten absagen und die kommen dann nicht oder
genau,
so.
Genau, oder dass wir da allein dastehen.
Genau. Das
sind die beiden Extrempole.
Und deswegen, also wir wollen gerne etwas machen, wir wollen gerne etwas tun. Also Flo ist ja auch immer zu allen zu haben, da kann man ja auch nochmal überlegen. Und wie wir das so machen, wie wir das so sehen, schauen wir einfach mal. Und sonst lebt die Community, habt Spaß an dem Hobby, lasst euch das nicht verderben, diskutiert nicht mit den Leuten, macht einfach das, was euch gefällt. Und am Ende des Tages ist es so, Hennas, du hast die letzten Worte in diesem Podcast. Du kannst sagen und tun und lassen, was immer du möchtest. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Regelmäßigkeit, dass du hier immer wieder kommst, dass du immer wieder parat stehst, dass du immer wieder da bist. Es freut mich wirklich sehr. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und insofern gehören dir die letzten Worte.
Ja, aber du weißt ja, das ist mir ja selber ein inneres Blumenpflücken, immer wieder da zu sein.
Ne? Ein Traum.
Wie man mich kennt und mit dem Intro von heute, da schwebe ich jetzt natürlich gleich dann raus aus dem Raum. Ich wollte nochmal drinnen, auch wenn die Folge jetzt nach dem 2.8. kommen wird, aber der Pucke-Ash hat am 2.8. glaube ich Geburtstag gehabt. Also da nochmal der Aufruf, gerne mal bei ihm in die Kommentare schreiben, warum er denn nicht in den Pucke-Talk kommt. Also ich glaube, da kann man nochmal ein bisschen Stimmung machen. Wir schreiben ihn weiter an, Andreas hat es letzte Woche gesagt, wir nerven ihn einfach mal konsequent. Weil das ist, glaube ich, auch eine echt coole Erfahrung, so eine freie Schnauze dann auch mal bei uns zu haben.
Wir brauchen jemanden mit einer anderen Meinung oder mit derselben Meinung oder was auch immer. Aber auf jeden Fall, wir brauchen den Poker-Ash, es hilft nichts. 27 ja. Likes kriegen sogar die Aufrufe unter seinen Videos. Ich kommentiere auch immer, ich sage jetzt, weil für eine andere Strategie momentan, ich kommentiere die Videos, ne, aber mache jetzt nicht den Aufruf mit dem Poker-Talk erstmal. Also das ist mein neuestes Schritt.
Wir brauchen jetzt in der Masse. Wir müssen jetzt mal ein bisschen den Gang höher schalten. Ja.
Du meinst, unsere Follower machen wir jetzt mit Kommentaren zum Poker-Ash. Außerdem, der will doch auch irgendeine Zahl knacken. Da hatte ich auch nochmal versucht,
das ja, zu machen. Ja, genau. Lass dir auch gerne ein Abo dafür da.
Deswegen, das ist auch fair, finde ich. Also das ist auch fair, dass er wenigstens, sag ich mal, von euch dann nochmal die Abos kriegt. Aber ich glaube, es ist auch schwer, uns zu hören und kein Abo beim Poker-Ash zu haben.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich,
weil der macht es ja. so gut.
Ja, man darf das immer nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist schon doch immer dann sehr individuell, ne? Von dem Abonnentenkreis, der dann da ist. Aber ein paar werden es sicher haben und ansonsten, ne, er hat sich die Abos ja auch verdient.
Ja, ey, total.
Ihn schaue ich total gerne. Deswegen einfach gerne, wie du sagst, kombinieren, ein Abo dalassen. Aber trotzdem ja auch mal den Wink zum Poketalking machen. Kann ja nicht schaden.
Der ist ja vor allen Dingen auch immer so schnell, sag ich mal, dabei. Das finde ich ja auch mal so krass. Also der macht einfach die Kamera an, ist drin und ist sofort da. So. Und da denkt man sich ja, jetzt muss ich nächste Woche mal das Video machen. Da hat er das schon längst rausgehauen. Und was ich bei ihm auch sehr schätze, ist, er guckt nicht so krass wie andere Creator immer nur von den Amerikanern ab.
Ja.
Also ich gehöre nämlich dazu und lasse mich sehr oft inspirieren von den Amerikanern, wo ich sage, ah, das finde ich gut, das können wir auf den deutschen Markt noch ein bisschen anpassen, ein bisschen anders machen und so. Der haut viel schneller und direkter raus und hat da eigene Meinung und da ist er halt sehr, sehr, sehr schnell, wo ich immer denke, oh krass, also der liebt das Hobby, der ist da drin, der macht es. Deswegen, da freue ich mich immer, wenn ich da ein Video sehe. Nur mein Problem ist, ich gucke ja alles mit dem Fernseher. Das heißt, da muss ich immer schnell mein Handy holen, um dann noch zu kommentieren. Aber ey, für den Poketalk, weißt du, mache ich alles hier. Mache ich alles. Ich gebe einfach alles. Aber wie gesagt, den Semander, den kriege ich ja auch noch. Den machen wir auch noch frisch. So. am Ende des Tages, also vielleicht solltet ihr die Strategie fahren, nicht immer der ersten Einladung zu folgen, sondern erst euch bitten lassen, um dann nachher im richtigen Licht dazustehen.
Wir können aber auch richtig auf den Sack gehen, ne? Das darf man nicht unterschätzen, ne?
Was denn?
Dass wir den Menschen auch richtig auf den Sack gehen, wenn wir die hier haben wollen, aber die nicht kommen wollen.
Du machst das schon gut. Es ist schon so ein bisschen nach dem Motto, bist du nicht hörig, brauche ich Gewalt, so am Ende des Tages. Aber für uns dann
positive. Aber liebevolle Gewalt, ne? Ganz viel Liebe auch, ne?
Vielleicht sollten wir einen Hashtag uns überlegen, weißt du, so wie Free Britney. Kennst du dich das von damals noch so, dass wir halt auch sagen, wir bräuchten dann nochmal gerne in die Kommentare schreiben, wer uns jetzt noch hört, nach der Verabschiedung und das macht, gerne in die Kommentare schreiben, mal den Vorschlag für den Hashtag, den wir da drunter setzen, dass der Poke-Ash kommt. So.
Sehr gut, den entwickeln wir jetzt. Finde ich jetzt gut.
Eine Frage nochmal kurz, Hennas. Ja. Der ist nicht böse auf uns, oder? Also ist es in Ordnung, wenn er nicht kommen will und so weiter und so fort, dann soll er es abmoderieren, das ist auch völlig okay. Ja. Er muss sich auch gar nicht melden, aber den Spaß verträgt er, oder? Also selbst wenn er jetzt...
Verträgt er. Ich habe auch mit ihm privat auch immer mal wieder ein bisschen geschrieben. Also
gut, nur damit wir einmal klar sind, weil wir wollen jetzt nicht dieselben werden in den Kommentaren, wo ich immer sage, ey, finde ich total scheiße, nervt mich total, lass das mal bitte.
Nein, aber das ist auch wichtig, vielleicht nochmal ein wichtiger Appell, wirklich freundlich zu bleiben, ne, in den Kommentaren. Ne?
Also, ja, da mache ich mir bei unserer Hörerschaft auch eigentlich wenig Sorgen. Da signalisiert sich der Hass von Einzelnen dann schon auf uns, Hennas.
Damit können wir ja wiederum sehr gut umgehen.
Ja, das sagst du so. Gut, aber es war mir doch klar. Also du sagst, also selbst als den Spaß und wenn es dann Kommentare gibt und positive Kommentare, dann... Also solange
Spaß bleibt und positiv bleibt, glaube ich.
Also das wäre mir...
Ist ja auch nur gut für den Algorithmus, hat viele Kommentare, ne? Also
ich glaube, das ist... Genau, also ich bin ja immer sehr, sehr gespannt. Wir beide stehen parat. Auch da nochmal ganz wichtig, also kommt zu Hennas und Cardamotion, weil den mache ich nicht alleine, den Poketalk. Da muss ich ja wenigstens einen dabei haben, der Ahnung hat. So, also deswegen, da brauche ich den Hennas, weil sonst stehe ich da wieder Ochs vom Berg und werde irgendwas gefragt und weiß nichts. Das will ich nicht. Also das machen wir zu dritt. Also da könnt ihr sicher sein. So, ja. Wenn es denn so passiert. Vielleicht, wenn du Geburtstag hast oder so. Vielleicht kriegen wir es dann hin.
Schauen wir mal, ist noch ein bisschen hin.
Ja, auf jeden Fall wird er kommt ja auch langsam in ein gewisses Alter, sag ich mal. Da kannst du dich auch mit uns alten Herren dann so. Wenn du das hörst, ne, Poke-Ash, im Sinne von erstmal alles Gute Nachträgliche zum Geburtstag. Hoffentlich mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und danke für deinen Content an der Stelle. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.